heute zu Gast im OMR-Podcast, Supermodel, Influencerin, Hamburgerin, Toni Gahn.
Wenn ich ein paar Sachen posten muss oder ich wirklich was zu erzählen habe, meistens fühle ich mich danach, was zu erzählen und wirklich zu posten, wenn, wenn ich irgendwie Spenden sammeln möchte für Afrika. Und das interessiert mich dann wirklich, weil ich möchte, dass alle meine Follower das sehen und dass sie interessiert, weil ich will, dass die Leute das interessiert, was mich interessiert.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Sicherlich mal wieder ein kleines Highlight meines OMR-Berufslebens. Es waren vor kurzem 36 Grad in Hamburg und Toni Gahn kam zum Podcast vorbei und dann saßen wir anderthalb Stunden hier in unserem Podcast-Studio, das sich dann bei der Hitze so langsam in eine Sauna verwandelt. Und das war einfach eine ungewöhnliche, lebenswerte, interessante Situation. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Was? Herzlich willkommen. Hi Toni.
Hallo.
Ich bin völlig nervös. Toni Gahn. Ich müsste nervös sein, weil du bist ja der Star.
Naja, es ist komisch für mich, wenn es nur um die Stimme geht. Ich bin so, wie kann ich normal reden, dass mich alle verstehen, dass man normal rüberkommt? So, das bin ich nicht gewohnt, aber ist cool. Ich hoffe, ihr versteht mich alle in den nächsten paar Minütchen.
Erzähl mal, dein Hauptjob ist schon fair zu sagen, ist Model, oder?
Ja, ich verbringe meine meiste Zeit und verdiene mein Geld eigentlich alles mit Modeln, ja.
Wie muss man sich das denn eigentlich so vorstellen? Jetzt, das heißt, du hast jetzt ja keinen Arbeitgeber, für den du monatlich Gehalt bekommst, sondern du hast dann immer Jobs, das ganze Jahr von verschiedensten Firmen und... Mhm. Die kommen so und gehen?
Es kommt oder? Und geht. Es ist jeden Tag, mal verdiene ich nichts im Monat, mal verdiene ich jeden Tag was. Es kommt und geht immer. Es ist nichts Normales.
Und das fingen wir mal an. Die Story ist ja schon so, wer sich für dich interessiert, weiß das. Du bist hier in Hamburg auf dem Fanfest 2006, Fußball-WM irgendwie entdeckt worden.
Jungfernstieg. Und da also bist so einen Riesenbildschirm aufgebaut. Und dann bin ich wirklich eigentlich nur von U-Bahn A nach B gelaufen. Gar nicht groß da stehen geblieben. Und da war eine Agentin und die hat mich und meine Mädels gesehen und ich war einfach nur einen halben Meter größer als die ganzen Mädels und hat sie mich angesprochen. War ich 13.
Okay, und dann, wie ging es dann? Hat sie gesagt, okay, willst du nicht sofort irgendwie nach New York kommen oder wie
war das? Nee, willst du modeln? Ich hatte wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wurde noch nie vorher angesprochen. Ich wurde noch nie vorher irgendwie als hübsch kommentiert. Nix. Ich hatte keine Ahnung. Meine Familie war es überhaupt nicht im Fokus. Ich bin auch gewachsen mit 8 Jungs. Ich bin eine von 9 Cousins, also die einzige Cousine. Und es ging nie um Aussehen. Und keiner in meiner Familie ist irgendwie Künstler oder in der Modewelt, gar nichts. Deshalb war es wirklich das erste Mal, dass ich gehört hatte, oh, ich sehe irgendwie anscheinend gut aus.
Mit 13 keine Ahnung,
oder ich bin groß oder ja. Und dann sind wir in die Agentur gegangen mit meiner Mutter und dann, ich bin gleich danach 14 geworden. Und dann hat sie mich mit anderen Agenturen platziert gleich, weltweit. Und die habe ich dann besucht mit 15. Also ich war mit 15 viel in New York.
Und dann bist du schon über einen Catwalk gelaufen sozusagen.
Ja, ich habe irgendwie gleich das Glück gehabt, mit Calvin Klein eine Kampagne zu bekommen und exklusiv deren Modenschauen zu machen. Das ist mein erster Job.
Und da ist es aber so, ich meine, die Auswahl ist ja vermeintlich groß. Also dass sie sagen können, es gibt so viele verschiedene gut aussehende Frauen auf der Welt.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hatte wahnsinnigen Glück einfach. Ich habe ich hatte super Agenten, die wussten, was sie machen. Die haben mich sehr oft überreden müssen, nee, ist jetzt wirklich wichtig. So das Vogue-Cover ist sehr wichtig oder die Kampagne ist sehr wichtig. Und ich immer, nee, ich habe aber eigentlich eine Mathearbeit an dem Tag. Ich habe halt noch voll, ne, Schule gehabt. Hatte zum Glück das erste Jahr G8, also hatte nur bis zur 12. Aber hatte noch 3 volle Jahre, wo ich beides machen musste. Ich war eigentlich jedes Wochenende in New York fast. Jede freie Woche, jeder freie Montag, jede Praktikumswoche, alles war ich immer am Arbeiten. Und ab und zu auch Schultage
gefehlt. Hast du Abi gemacht?
Ja. Ich habe danach, weil es gibt ja im Abi-Buch immer so, ich call die jetzt nicht gespannt. Aus, es gibt ja immer so größte Schwänzer, größte arrogante Person, größte lustige Person, smarteste okay. Person. Und ich war bei den Top 5 Schwänzern gar nicht mal dabei. Ich habe weniger gefehlt als die größten Schwänzer und ich habe trotzdem noch einen vollen Job gehabt. Also bin ich eigentlich sehr stolz drauf.
Und warst du damals schon so das Model? Warst schon ja. Für deine Kollegen oder deine
was heißt das? Wussten alle, Lehrer wussten es alle, ja. Und war das mein Schulleiter war aber sehr cool. Mein Schulleiter meinte immer, solange du noch mitkommst und du die ganzen Klausuren mitschreiben kannst und auch gut genug bist, kannst du eigentlich so viel fehlen, wie du willst, aber die legen halt die Klausur nicht um für dich. Du musst halt an dem Klausurentag trotzdem da sein.
Aber der Grund, das damals zu machen, war jetzt, weil man da auch sehr viel Geld für kriegt, logischerweise.
Ja, ich war schon ziemlich erfolgreich sehr früh an. Ich hatte sehr, sehr großen Glück. Also, wenn es jetzt nicht wichtig gewesen wäre oder meine Agenten mich nicht überredet hätten, so, das ist der Top-Fotograf, das ist irgendwie Peter Lindberg oder Karl Lagerfeld, Vogue-Cover, weil ich wusste von all dem nichts. So, wir mussten...
Du machst dann Buff, wie viel Kohle man kriegt? Das heißt,
wie viel Kohle man kriegt? Ja, was so. Nee, kann ich nicht sagen, aber ich kann euch allen sagen, dass Magazine absolut nichts zahlen. Leute denken ja irgendwie immer irgendwelche, also... Editorials, also Magazine, das ist für die Mode. Das ist praktisch wie für uns mehr Presse kriegen oder so.
Also die Marken bezahlen einen?
Die Marken bezahlen, genau.
Aber ist das dann
meine so? Meine ersten 3 Saisons waren mit Calvin Klein. Ich hatte Calvin Klein Exklusivvertrag. Aber da ging es eigentlich, klar ging es da schon ums Geld und das war viel Geld, aber es war wirklich so, die Euphorie von meinen ganzen Agenten und von der ganzen Branche war sehr groß um mich rum mit 15, 16, 17. Und da haben wir eigentlich so kapiert, so krass, ich habe wohl echt Glück. Ich glaube, ich muss diesen Job machen oder ich sollte die Kampagne machen. Oder
und war das
ich habe es nicht kapiert.
Aber ist das so, sagen wir mal, muss man sich das vorstellen wie Profifußballer, wo man das irgendwie 5 Jahre macht und danach hat man ausgesorgt? So ist das so der Style?
Ich glaube, es kommt drauf an, wer man ist. Ich würde gerne immer weiterarbeiten, weil ich möchte gerne... viele Kinder haben, die auch ein schönes Leben haben sollen, aber doch, es bezahlt schon ziemlich gut. Also ich glaube, ich darf jetzt keine Zahlen nennen.
Nein, da musst okay, du auch nicht, aber es ist immer, dass man so ein Gefühl bekommt, das ist jetzt schon so komplett out of this world, wo man sich denkt.
Ja, auf alle Fälle.
Das kann jetzt auch nicht wahr sein. Weil nicht, wenn ich jetzt einen Speaking-Auftrag mache, bekomme ich halt, wenn ich eine Keynote rede, bekomme ich 6.000, 7.000 Euro oder sowas für ja. einen Vortrag. Aber ja. Ich schätze mal, bei dir ist es so das 10-fache davon. Also. Ja, okay, reicht.
Kommt drauf an, was ein Job es ist. Also wie gesagt, man kommt an die großen Jobs ran, wenn man viele Editorials macht, viele Image-Jobs macht, auf vielen Modenschauen rumtanzt und die ganzen Sachen haben früher nicht viel bezahlt. Jetzt habe ich einen Namen, jetzt werde ich bezahlt dafür, dass ich schauen, laufe und auch zugucke, komischerweise, weil die ganze Welt sich ja verändert hat.
Ach, auch fürs Zugucken
ist es bezahlt. Genau, jetzt ist es genau so ein Job zuzugucken, wie auf der Modenschau zu tanzen und das ist eigentlich witzig, weil ich würde viel lieber laufen natürlich. Man muss auch Haare, Make-up, auch ein Fitting haben, alles für Front Row. Also die Front Row ist eigentlich genauso wichtig, wie was auf dem Laufsteg passiert. Und damit kann ich immer noch nicht klar. Es ist echt strange. Ich war letzte Woche in Mailand und saß da neben so vielen tollen, großen Schauspielern. Die ganze Front Row war 100 pro 10-mal so teuer wie der Laufsteg an Leuten.
Okay.
Aber die wissen, wo der Fokus liegt. Die ganzen Fotografen fotografieren ja auch uns. Und wir posten dann. Und
ist das dann auch Teil des Deals, dass du dann auch postest und so?
Ja.
Okay. Also wird dann lange angefragt, hey, du musst da sitzen, musst klar. Das posten und so?
Klar.
Okay. Und wann war das so zum ersten Mal, dass du einen Namen hattest? Also was hat dir einen Namen gegeben? Die Magazine oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, also so richtig wurde es mir bewusst, dass Leute mich mehr erkannt haben durch Victoria's Secret, als ich 19 war. Davor war alles so High Fashion, da ist ja nicht großer Name überall mit. Also ich habe wirklich viele Kampagnen gemacht. Ich habe irgendwie gleichzeitig Hugo Boss, Armani, Prada, Chloe, Calvin Klein, Ralph Lauren Kampagnen alle in einer Saison gemacht und hingen überall. Aber es ist immer so... spezifisches Make-up und Haare und mit der Klamotte und so künstlerisch, da stoppt keiner und sagt irgendwie, das ist so und so. Man erkennt, glaube ich, mehr Celebrities und Models auch bei Parfum und so, wenn es ein bisschen näher ist. Also deshalb Yes war dann richtig so mit Presse und klar, in Hamburg und Deutschland war ich dann groß die neue Deutsche, die das alles gemacht hat. Ja, und ich weiß noch, das war dann auf dem Küchentisch immer Hamburger Abend, leider neue Engel irgendwie mit 19. Und da war ich so, oh Gott, ich hoffe, meine Oma und Opa sehen das nicht.
War es ja unangenehm?
Nee, ich bin da halt schon so im Unterwäsche, ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob meine Oma und Opa mich schon mal in Unterwäsche gesehen haben, so. Also, ist komisch.
Aber
man Victoria ist so das kleine Mädchen aus Ullstedt und dann will dann nicht mit einem Push-Up-Bra und Glitzer auf dem Küchentisch liegen. So.
Okay,
das ist eine andere Welt. So, wenn die Leute mich da so sehen oder das ist mein Job, ist es okay, aber... ja, ich ziehe mich auch zu Hause jetzt nicht hübsch an oder ich habe nie irgendwie, weiß ich nicht, ich habe nie zu Hause gepostet oder Bilder gemacht oder es ist schon separate Welten. Das interessiert meine Familie auch nicht. Die werden mich jetzt nie fragen, lauf mal oder so.
Aber sag mal, Victoria's Secret, ist das schon so der Game Changer, wo man sagt, okay, wenn die einen fragen, weil das kennt man ja so, also ich finde so, auch als Laie dieser ganzen Modelwelt, Victoria's Secret sagt ja, einem komisch, was, dass ne? das irgendwie so was Besonderes ist.
Komisch, ich weiß auch nicht warum, irgendwie ist das so, ja.
Weil das so die Besten der Besten sind oder so.
Naja, das war's.
Die Schönste, schön.
Ja, die hatten früher Riesenverträge, also Tyra Banks, Heidi Klum, Giselle, die hatten alle echt große Verträge und ich glaube, damals wurde es auch sehr, sehr gut bezahlt. Das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen verändert. Ich glaube, die Verträge waren einfach nicht mehr so gut oder sind nicht mehr so riesig, ich glaube, weil der Name so groß ist. Das ist ein bisschen so, Mädels, ihr könnt euch freuen, ein Engel zu sein. Aber die Show macht wahnsinnigen Spaß. Also ich liebe die Show machen, aber ich weiß nicht, warum. Es ist nicht nur bei euch, so bei Menschen, bei normalen Kunden so der Fall, sondern auch wirklich bei Klienten, bei Kunden so, dass sie cool finden, wenn sie einen VS Engel oder ein Mädel von der Show buchen. Also es hat mir schon sehr geholfen.
Und dann ist es ja bei dir auch irgendwie so mittlerweile Instagram relativ groß. Ist das gekommen über das regelmäßige Shows laufen, dass dann Leute dir folgen oder hast du das bewusst irgendwie gepusht? Wie groß bist du jetzt bei Instagram?
Nee, ich bin schon in der High-Fashion-Welt, so wie ich angefangen habe, war alles noch vor Instagram. Also ich hab neulich einen Post gemacht, weil ich habe ein Bild gefunden von mir, wie ich 16 bin und mit meinen Mädels backstage einfach nur rede. Aber wir sind halt voll, ich glaube es war Saint Laurent, voll im Saint Laurent-Look. Und wie wir einfach nur reden und über Gott und die Welt reden oder irgendwas reden, keine Ahnung. Aber so diese Schnappschüsse, diese Momente, die haben wir nicht. Weil ich glaube, ich habe Instagram angefangen, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren. Ich hatte immer BlackBerry. Ich habe jetzt ein iPhone seit ein paar Jahren wegen Instagram. Ich habe echt spät angefangen, weil ich habe mit BlackBerry geliebt. Hauptsächlich, weil ich immer an Haare, Make-up e-mailen musste. Und das konnte ich mit Augen zu, wegen den Tasten.
Okay.
Jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt muss ich diktieren und alle hören zu. Ich bin wirklich lange Zeit mit zwei Handys durch die Gegend gelaufen, weil ich mein BlackBerry geliebt habe, aber wegen Instagram musste ich mein iPhone haben. Aber ich habe es nie geliebt, es war nie so, ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Also ich habe meinen Haupterfolg gehabt ohne diese Social-Media-Welt, die kamen jetzt hinten dran.
Aber das ist schon mittlerweile auch wichtig geworden, ne?
Jetzt ist es super wichtig und jetzt kommen Kunden und High-Fashion-Kunden und alle genauso, verstehen sie es erst langsam, so wie ich es jetzt erst verstehe. So, aha, das ist wichtig, sollten wir einbauen. Aber es ist witzig, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Kunden komme, mit dem ich zig Kampagnen und Shows gemacht habe, auf einmal sagen wir alle so, ach, wir müssen eigentlich das irgendwie aufnehmen, müssen wir irgendwie posten. Wie verlinken wir denn das? Ach, weiß ich auch nicht. Aber alle sind noch so ein bisschen neu, was das angeht.
Aber du, wie bist du so groß geworden? Ich meine, sag mal, wie viel folgen dir jetzt aktuell?
1,5 auf Instagram.
Und was war so der Push? Also, was hast du getan, dass es so gekommen ist? Also einfach, dass die Leute jetzt sagen, Mensch, Toni Garn, jetzt endlich kann ich ihr folgen, aber es werden ja nicht 1,5 Millionen, sondern die werden ja dich irgendwo gesehen haben oder
irgendwas. Ich habe keine Ahnung.
Es gab nicht,
aber ich glaube schon, ich hätte natürlich ein viel größeres Following, wenn es vor 10 Jahren schon gegeben hätte, weil ich habe mit so vielen großen Kunden gearbeitet, die dann natürlich damals auch nichts hatten online. Also aber es war halt nicht so die Welt. Wir haben uns nicht gegenseitig gepusht, wir lagen einfach nur backstage rum und haben immer nur gequatscht und dann kamen die Fotografen, aber die Bilder waren immer für die Presse, für Grazia, für Glamour, für Vogue, für Behind the Scenes, die waren immer für den Kunden, das war nie Social Media sofort raus. Aber warum ich jetzt Follower habe, ich meine, ja, durch alle Kunden, die einen auch pushen, vielleicht durch ein paar Filme, die ich gemacht habe, ich weiß es nicht, ich verstehe es immer noch nicht. Ab und zu bin ich bei den größten Events 2 Tage lang und ich verliere 5.000 Follower oder 10.000 und ab und zu mache ich gar nichts eine Woche lang und poste nicht und ich kriege 100.000 mehr. Also ich verstehe diese ganze Welt immer noch nicht.
Okay.
Besonders die ganzen Algorithmen. Ich habe keine Ahnung, wie was passiert und warum ich mal 100.000 Likes kriege und mal 5.
Aber du investierst doch nicht da rein, dass du sagst, hey, ich nehme ja vor, irgendwie, dass mich jemand begleitet bewusst, um mein Profil zu pushen.
Ach, ich sollte es wirklich tun, weil ich weiß, ich habe nicht guten Content oft oder ich suche mein Handy durch und ich finde einfach nichts, weil Leute um mich rum, meine Leute, die um mich rum sind, meine besten Freunde, meine Agenten, die sind alle das noch nicht gewohnt, dass sie mich fotografieren sollen zwischendurch und ich würde nie fragen, mach mal ein Bild von mir, wie ich hier sitze. Ich würde immer viel lieber meiner Freundin über ihr Leben reden oder selber den Blick genießen oder ein Bild machen. Aber ich weiß, die Bilder kommen am besten an. Das ist eine andere Denke. Es gibt viele Mädels, die fotografieren. Ich bin mit ganz vielen. Auch neulich war ich mit einem Männermodel unterwegs, da hatte 3 Leute dabei. Ich so, wer ist denn der Fotograf? Warum ist der in unserem Auto? Er so, oh, that's my personal photographer. Ich so, hä? Ich dachte, das ist ein Paparazzi in unserem Auto, was macht der hier? Also, das ist personal. Und es ist super schlau, weil es nervt einen selber, immer Selfies zu machen. Und Selfies sind auch einfach nicht so sympathisch, wie wenn man selber fotografiert wird. Aber es ist halt eine viel größere Produktion drumherum, diese Person einzufliegen, die Person zu bezahlen, diese Bilder ständig zu updaten und zu retuschieren. Und ich habe da nicht so Bock drauf irgendwie. Ich bin dann noch mehr am Handy und bin dann noch mehr an Bildern.
Du hast mir gerade erzählt, dass du eingestellt hast, eine Stunde Handy nur pro Tag. Das ist schon fast
jobschädigend. Nein, eine Stunde Social Media.
Eine Stunde Social Media.
Und es ist definitiv jobschädigend. Das ist einfach so eine kleine Sperre, die kommt dann manchmal um 6 Uhr morgens schon hoch. Ups, schon voll. Wenn sie abends erst hochkommt, dann freue ich mich. Dann war ich echt wenig auf Instagram.
Aber es gibt auch Tage, da bist du 7-8 Stunden unterwegs.
Ja, dann mache ich sofort Ignore und bin einfach... Wenn ich ein paar Sachen posten muss oder ich wirklich was zu erzählen habe, meistens fühle ich mich danach, was zu erzählen und wirklich zu posten, wenn ich irgendwie Spenden sammeln möchte für Afrika. Und das interessiert mich dann wirklich, weil ich möchte, dass alle meine Follower das sehen und dass die interessiert, weil ich will, dass die Leute das interessiert, was mich interessiert.
Wie bist du denn in dieses Afrika-Ding gekommen?
In Afrika bin ich auch, nochmal kurz zu Social Media, in Afrika bin ich auch jeden Tag immer draußen, ne? Also wir sind mit den Kindern zusammen und dann ohne Handy und ohne Empfang und alles, weil da habe ich meine Fotografen dabei, weil das brauchen wir einfach für Fundraising danach, brauchen gutes Material. Und dann bin ich eigentlich jeden Abend, wenn wir WLAN haben, wenn wir Steckdosen haben, wenn wir ein normales Dach über den Kopf haben und Duschen haben, was alle 3-4 Tage der Fall ist. Aber wenn ich das habe, dann bleibe ich schon den ganzen Abend am Handy und poste Sachen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich in 2-3 Monaten meinen Fundraiser habe, werden die wissen, ach krass, das hast du gepostet vor 2 Monaten, das sah so schlimm aus oder so toll aus oder traurig und ich will dir helfen. Deshalb ist Social Media für mich in Afrika am wichtigsten. Und man kann mich auch abends nach den Field Days nicht ansprechen. Ich bin dann nur am Handy, nur am Posten, weil das mich am meisten
interessiert. Aber wie ist das alles losgegangen? Also wie bist du jetzt?
Ich liebe Afrika. Ich habe Afrika schon immer geliebt.
Als Model oder schon als Mädchen?
Gute Frage, weil ich habe mit 14 angefangen zu modeln. Als Mädchen und Model. Ja. Nee, ich glaube, wir waren mal im Urlaub da, bevor ich angefangen habe zu modeln. Meine Oma und Opa haben früher ihr halbes Jahr in Kapstadt verbracht. Und meine ganze Familie liebt Südafrika. Wir waren immer in Südafrika früher. Und habe ich angefangen zu arbeiten, so ganz randomly in Marokko und dann wieder in Kapstadt. Aber so richtig das richtige Afrika kennengelernt habe ich erst mit Plan International. Das ist die Organisation, mit der ich angefangen habe.
Die haben dich angesprochen, ob du Lust hast, was zu machen?
Nee, ich habe bei denen immer Patenkinder gehabt. Sobald ich Geld verdient habe, habe ich Patenkinder gehabt mit Plan.
Weil das einfach persönlich wichtig fand.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, meine Mutter hat mir das einfach hingelegt. So, du bist 14, du verdienst Geld oder 15. Du kannst auch 20 Euro im Monat abgeben an andere Mädchen, die es nicht können. Ich so, okay, cool. Und dann habe ich irgendwann 4 Patenkinder gehabt und dann habe ich mehr und mehr Dinge gemacht. Und dann wollte ich... Ich weiß gar nicht, wie das kam, ob ich unbedingt nach Afrika reisen wollte oder ob ich Spenden sammeln wollte. Ich habe mit Klos, die kommen auch aus Hamburg, meine erste Kollaboration gemacht, wo die kein Geld bekommen haben und ich auch nicht. Und die versprochen haben, 100.000 an Burkina Faso zu spenden, an ein Planprojekt, wo es um Frauen und Kinder und Mädchen ging. Und das war so meine erste große Reise, so richtig nach Sub-Sahara mit einer Organisation. Und seitdem kann man eigentlich nicht dahin fahren. So, das war eigentlich... die krasseste Reise, weil das war direkt so einen Monat, bevor Ebola da ausbrach. Dann war noch ein, wie nennt man das, ein Government Coup, direkt danach.
Sturz,
und,
ja.
Genau, unser Hotel wurde abgebrannt ein paar Monate später. Also ich habe jetzt mehrere Reisen gemacht, ich kann darüber stundenlang erzählen. Aber
du bist 2 Jahre da ungefähr?
Ungefähr, ja.
Aber du bist jetzt trotzdem in Ruanda und so, hast du mir gerade erzählt.
Ja, aber die sind stabil. Ghana, Ruanda, Uganda, Burundi. Burundi sagen alle,
es ist gefährlich. Was machst du immer genau? Also was
erzählst du? Frauen unterstützen. Also in Ghana habe ich einen libanesischen Sponsor gefunden. Die haben da ein Hostel gebaut, wo Frauen auf dem Schulgelände wohnen können. Und das ist auch unser Hauptfokus. Ich habe sehr viel durch Plan gelernt. Ich habe mit Plan 3-4 Reisen gemacht und man ist da immer mit den Locals im Auto. Also Plan hat pro Land natürlich super viele Mitarbeiter, die sind alle Locals und die erzählen dann im Auto, hier ist das und das das Problem, hier ist das Problem, es sind so und so viele Frauen. Also man lernt einfach wahnsinnig viel, wenn man da ist. Und ich habe einfach gemerkt, oder die haben mir sehr viel erklärt, dass das Hauptproblem in Afrika die Distanzen sind, dass die Kinder wirklich oft 2-4 Stunden am Tag zur Schule gehen und die Mädels haben oft gar keine Schuhe und es ist natürlich im Dunkeln und dann sind die Straßen das Problem, dass die auch sehr viel angefahren werden. Deshalb ist eines der besten Wege, um Frauen zu unterstützen, indem man Hostels auf dem Schulgelände baut. Und das habe ich jetzt mehrmals gemacht, das habe ich in Simbabwe schon mit 2 Hostels gemacht.
Das heißt, du gibst das Geld dafür?
Ich gebe das Geld dafür oder ich finde Sponsoren, die es einfach bauen für mich.
Was kostet ein Hostel?
Kommt aufs Land drauf an. In Simbabwe um die 60.000, 70.000.
Und dann gibst du dann 60.000, 70.000 aus deinem privaten Vermögen und das?
Nee, ich verbringe sehr viel Zeit privat mit Fundraising. Und ich zahle oft selber für meine eigenen Reisen, für mein eigenes Team, aber ich sage nein sehr viel für Modeljobs, damit ich Fundraiser machen kann, nach Afrika fahren kann und so. Das ist so mein persönliches Involvement.
Aber ich habe... Wie ist denn deine Karriereplanung so ein bisschen, wenn wir das so verstehen? Du... steckst morgens auf und überlegst dir dann, hat mich eine große Marke irgendwas Sinnvolles gefragt? Und wenn nicht, dann mache ich irgendwas anderes.
Nee, mein Tag ist eigentlich, ich weiß eigentlich so eine Woche vorher, was ich mache. Also ich weiß jetzt so bis zum 8. Juli, was ich mache.
Okay.
Danach kann sein, dass ich noch was reinziehen muss für 6 Monate für einen Film. So war ungefähr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nie, was ich mache. Ich habe jetzt Sachen dabei für 2 Monate, weil ich weiß, ich fahre erstmal nicht nach Hause. Ich wohne in New York. Aber das ist nur, weil ich Sommer gerne in Europa bin. Ich bin im Sommer nicht so gerne in den USA.
Warum?
Weil das Mittelmeer einfach schön ist. Und ich bin in Griechenland groß geworden und ich liebe Griechenland. Ich bin hauptsächlich immer in Griechenland. Aber eigentlich weiß ich nie, was ist. Aber nee, ich weiß schon so... So, heute Morgen wusste ich, ich komme hierher, heute Abend habe ich ein Event, dann wusste ich, ich kann die nächsten 3 Tage keinen Sport machen, weil ich muss übermorgen nach Schweden für einen Tag kurz. Deshalb wollte ich
was
heute Morgen
Schweden?
Irgendein L-Cover, ich weiß nicht welches.
Also irgendeine L, die...
Ne, französische oder spanische oder so, ich weiß gar nicht.
okay.
Ja, es gibt viele. Aber ich wusste, ich möchte heute Morgen auf jeden Fall Sport machen. Und dann stelle ich mir einen Wecker und bin eine Stunde laufen gewesen, weil ich weiß, ich kann die nächsten 3 Tage keinen Sport machen.
Heute in Berlin, aber du bist in Berlin aufgestanden und mit dem Zug nach Hamburg gefahren gerade?
Nee, hier.
Ach so, okay.
Meine Familie ist ja hier. Ich habe bei meiner Tante gepennt. Ach, Mama und Papa haben nicht wirklich zu Hause hier. Ich schlafe immer bei Tante hier.
Okay.
Ich habe auch keinen Schlüssel, so Hintertür auflassen, all den Kram. So richtig häuslich. So richtig schön bei ihr. Ich liebe
das. Wo wohnt deine Tante in Hamburg?
Alle sind in Oldstedt.
Okay.
Alle sind im Norden. Da bin ich auch zur Schule gegangen und alle
zusammen. Hast du noch so alte Freunde aus der Zeit?
Ja, klar. Ich habe Geburtstag in 2 Wochen, da kommen auch an den ganzen Mädels.
Aus Ulstedter Zeiten, die vom Fanfest damals?
Genau.
Und bist du auch...
Wir sind 6 Mädels.
Okay.
2 in London, 2 in Berlin und 2 in Hamburg.
Okay, aber die sind jetzt alle nicht in der Fashion-Szene?
Null. Nee, keiner ist. Ich habe nicht wirklich gute... Also meine besten Freundinnen ist keiner in der Modewelt.
Was?
Meine allerbeste Freundin ist in Marketing Sales online in New York. Die kenne ich, seitdem ich 4 bin, aus Griechenland.
Okay.
Und meine andere beste Freundin ist Emergency Room Ärztin in L.A. Also es ist keiner...
Wie hast du die kennengelernt?
Über tatsächlich ein anderes Model, mit der ich gewohnt habe, mit 16. Wir haben alle zusammen Calvin Klein gemacht. Das waren so 4 Mädels. Wir haben Calvin Klein 2 Jahre lang gemacht. Und das heißt dann auch wirklich von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts Sachen anprobieren und da einfach Fitting Model sein. Also man zieht einfach Sachen an und steht da wie eine Puppe. Das habe ich lange, sehr lange gemacht. Und man wird dann halt Best Friend für den anderen Mädels, die es auch machen. Auf jeden Fall habe ich mit ihr zusammen gewohnt, mein erstes Apartment in New York. Und ihre Schwester war sehr gut mit ihr befreundet. Das sind alles Ex-Mormonen aus Utah. Auf jeden Fall war das eine von deren Freundinnen und mit der bin ich seitdem...
Aber du in New York lebst alleine?
Ja.
Und
ich habe da vor 3 Jahren eine Wohnung gekauft und es ist meine erste alleine. Ich liebe es, mit Leuten zusammen zu wohnen, aber ich dachte mir...
Aber wie viele Tage im Jahr bist du dann da?
Meine Mutter hat mir gestern erzählt, dass ich dieses Jahr ungefähr 30 Tage in meiner Wohnung war und was das soll, dass ich die habe.
Okay.
Ich bin nicht oft da, leider.
Weil du immer unterwegs bist?
Weil ich immer unterwegs bin, weil ich viel Schauspiel, ich bin viel in L.A., weil ich da gerade eine Agentur gesucht habe und ich da einfach viel Zeit verbringen musste. Meine ganze Familie und alle meine Freunde fast sind in Europa und fast alle meine Jobs auch. Ich arbeite nicht so viel in New York. Viele New Yorker Kunden fliegen mich dann nach Miami oder in die Karibik oder nach Spanien oder die schießen nicht alle in New York. Deshalb, ich verbringe nicht mehr viel Zeit da. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch da wohne, ehrlich gesagt.
Und sonst nach L.A. ziehen? Also wäre die Option.
Nee, ich habe jetzt gerade was in Berlin gekauft. Ich glaub,
ach, wirklich?
Ja, aber ich glaube nicht Hauptsitz. Ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Deutschland ziehen könnte. Ich bin so wenig deutsch.
Aber dein Freund ist auch Schauspieler, ne? Aus
ja.
Okay. Aber der lebt, wo lebt der? In New York
auch? Auch nirgendwo, obdachlos. Alle obdachlos.
Okay.
Das passt eigentlich super zu mir.
Okay.
Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity, sehr lukrativ für die, die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das von klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.de/ OMR. Also liquid.de/OMR. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024, OMR 2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.
Und erzähl mal jetzt mit dem Schauspieler, das kam mir danach. Also seit wann bist du sozusagen auch Schauspielerin?
Seitdem alle mir am Set immer sagen, sei mal still, so hör auf, so viel rumzuzappeln. Oder ich habe mich immer schon am Set in so Rollen versetzt irgendwie. So, es wäre doch cool, wenn wir jetzt hier so, guck mal, ich hab hier mit ihm irgendwie ein Bild gemacht, wie ich ihn umarme. Das wäre doch cool, wenn wir uns danach streiten und ich ihm den Schuh in ihren Kopf schmeiße. Danach könnte man das so, und Tino so, nein, Toni, ist nur eine Modestrecke. Halt den Schuh einfach so und Prost und beweg dich nicht. Und ich wollte irgendwie immer aus 20 Seiten in der Vogue irgendwie eine coole Geschichte machen, so eine Story. Manche Fotografen, ganz wenige Fotografen machen das auch. Aber die meisten, es geht nur darum, wie man posiert. Und das war irgendwie, und irgendwann wird es langweilig, wenn man das nur macht. Ich habe wirklich viel gemodelt, bis ich 18, 19 war.
Dann bist du immer zum Casting gegangen für einen Film,
oder? Nee. Immer, ich habe einfach Unterricht genommen. Ich habe mich nach Schauspiellehrern erkundigt.
Privatlehrer.
In L.A., ja. Nicht privat, ich bin im Unterricht gegangen, so richtig Kurs mitgemacht. In L.A. gibt es so Kurse, wo man echt mitmachen kann, so einen Monat lang oder auch nur eine Woche lang. Eigentlich nur in L.A. Es gibt's in New York, ist sehr viel mehr Theater. Da kann man wenig dazukommen. Kann man auch mal so, aber da mache ich mehr Privatunterricht. London ist auch alles so richtig altmodisch, Drama School und so.
Und dann hast du es gelernt in den Kursen und dann bist du irgendwann doch zum Casting gelaufen. Ja. Haben wir irgendwelche Filme, also Produktionsfirmen angerufen und gesagt, hey, wir wollen dich gerne haben.
Ja, ich mache sehr viele Auditions, also Tapes. Also ich nehme die auf, egal wo ich bin auf der Welt. Ich habe jetzt vorgestern in London 2 aufgenommen. Es wird viel mehr mit Tapes gemacht. Es gibt viele Casting-Direktoren, die wollen gar nicht mehr
live jemanden sehen.
Nee, oder? Die gucken sich nur Tapes an. Deshalb ist es egal, wo ich bin. Ich brauche nur ein gutes Studio, ich brauche gutes Licht, ich brauche jemanden, der es mir liest. Und das mache ich eigentlich fast wöchentlich. Also im Schauspielen ist es schon so, einen Job zu 10.000 kriege ich. Das ist schon natürlich harte Arbeit,
also
klar.
Also 10.000 kriegst du nicht und einen bekommst du?
Na gut, das ist ein bisschen übertrieben. Ja. 10.000 Auditions habe ich nicht gemacht. Aber ja, es ist auf jeden Fall viel Auditions, aber ich mag das, weil man lernt super viel durch die Auditions, man lernt super viel durch den Unterricht und man will auch präpariert sein dann für den Job.
Was war der größte Film, den du bislang gemacht hast?
Der größte Film, der bekannteste Film, kommt nächste Woche raus. Ich bin im neuen Spider-Man.
Echt?
Mhm. Aber nicht die größte Rolle. Ich bin so ein deutscher Agent, das ist eine coole
Rolle. Aber schon, wie viele Minuten bist du dann zu sehen? So ein paar, schon
weiß ich nicht. Ich habe jemanden, der mir hilft bei Social Media und er meinte gerade, die Premiere ist heute Abend in L.A. Kann ich leider nicht da sein, weil ich andere Jobs in Europa habe. Wäre ich super gerne da gewesen. Aber ich habe ihn gerade gefragt, soll ich heute posten, dass ich drin bin oder nächste Woche, wenn es rauskommt? Und dann meinte er nur so, how long are you in it actually? Ich nur so, I don't know. Ich meine, ich habe 3 Tage gefilmt, da kann sein, dass es eine Sekunde ist. Meine Agentur meinte, du bist 100% drin, aber ich glaube, ich poste erst, wenn ich es gesehen habe, weil who knows.
Okay,
kann sein, dass man mich von hinten sieht.
Aber es ist eine kleinere Rolle.
Also naja, also ich bin schon so ein Secret Agent. Also Samuel L. Jackson ist ja Nick Fury und der hat so mehrere Secret Agents. Es geht darum, dass, ich sage jetzt nicht zu viel, ich musste von Marvel viele NDAs unterschreiben. Aber es kommt ja lange noch nicht raus.
Ja, das, ne? bis dahin ist es, halt mir zurück.
Du, ja, alles gut. Er reist durch Europa. Spider-Man mit seinen ganzen Schulfreunden. Er ist ja jünger jetzt. Und dann gibt es diese Secret Agents überall in Europa, die ihm sagen, so, das musst du jetzt machen. Und ich bin halt einer von denen.
Okay, und was war der nächstgrößte Film, den man wohl nicht sehen kann?
Also, größte Film ist, weiß nicht, was du meinst, meine größte Rolle war, ich habe Reva Steenkamp gespielt. Das ist von Oscar Pistorius, weißt du, der Paralympian, der seine Frau Modelfrau umgebracht
hat. Die Freundin
hat.
War Reva.
Die Freundin habe ich gespielt, aber das war ein Lifetime-Film. Der wird mittlerweile immer noch überall übersetzt und in Europa gespielt, aber auf random Sendern. Also, ich habe ihn selber noch nie gesehen.
War das keine Kinoproduktion?
Nee, es war ein Lifetime. Also, Lifetime sind immer diese typischen klassischen 90-Minuten-Filme in den USA. Aber es war für mich so die größte Rolle, weil da war ich schon 2 Monate am Stück in Atlanta und musste den Akzent lernen, südafrikanisch. Und es war sehr cool.
Ach, wirklich? Hast du richtig den Südafrika?
Zum Glück spricht die beste, meiner besten Freundin, die Mama, ist aus Südafrika. Und mit der habe ich ganz viel telefoniert.
Und ist Schauspielerin sein so jetzt auf dem Niveau, wo du gerade bist, genauso lukrativ wie Model sein? Nicht?
Ich habe mich freuen, wenn meine Kosten gecovert sind.
Echt?
Ja, ich habe neulich einen Paycheck bekommen, da war irgendwie 2.000 Euro drauf für 2 Monate Arbeit.
Wirklich?
Ich habe einen Paycheck durch Schauspielerei bekommen. Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich kriege nie Checks durchs Modeln. Bin ich dann zur Bank gegangen, habe mich ganz sehr gefreut. Nee, ich kriege überhaupt nichts durch. Aber ich bin auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu lax, weil ich bin so, oh, ich freue mich, am Set zu sein, ich freue mich zu drehen. Aber es ist halt, ich habe schon mehrere Schauspielkumpels und Freunde, die sagen, ey Toni, das ist ein bisschen, das ist krass, du kannst da ein bisschen nach mehr Geld fragen. Aber das ist halt nicht mein Fokus. Ich liebe es, am Set zu sein, ich liebe es zu lernen, ich liebe Skripts zu lesen, die auseinanderzunehmen, das zu verstehen, am Monat am Stück irgendwo zu sein, da würde ich Leute für bezahlen, dass ich das machen
darf. Aber selbst bei Spider-Man, wenn man da mitmacht, kriegt man...
Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe noch nie mehr als 10.000 Euro bekommen für irgendwas in Schauspielerei.
Und da ist halt so irgendwie, entweder du bist riesig groß, dann gibt es Millionen. Glaube ich schon. Oder du bist halt...
Also ich habe sehr großes Glück, dass ich erfolgreich im Modeln bin. Ich glaube, ich weiß nicht, wie andere Schauspieler das machen, die richtig hustlen und auch dann bei jeder Audition natürlich nervös sind, weil sie sonst nicht ihre Miete zahlen können. So. Also es ist schon ein krasses Leben. Es gibt so viele Schauspieler.
Und deine größten Model-Corps sind gerade mit L'Oreal?
Ich habe verschiedene. Nee, Schwarzkopf ist mein hauptdeutscher Kunde. Dann habe ich einen Shiseido Kosmetik-Deal. Dann habe ich gerade was Neues unterschrieben.
Okay.
Ich sag's einfach mal, vielleicht können Sie es rausschneiden. Ich bin das neue Gesicht von einer Mugler Parfum-Kampagne. Angel, schießen wir in zwei Wochen in Polen. 5 Tage lang, ich weiß nicht warum.
Okay, und dann müsst ihr in die Zeitschriften nutzen, die überall dein Image, Social Media über.
Okay. Also das sind eigentlich so die lukrativsten Dinge, die jeder haben will. So Parfum und Haare, Make-up, weil das ist Close-Up.
Und sag mal, darf ich dich irgendwie fragen, weil wenn man dich googelt und wenn man irgendwie jetzt über dich liest und Wikipedia liest, kommt man nicht drum her. Du hast ja mal einen Schauspieler gedatet.
Ja, ich und die Schauspieler.
Wie war das?
Ich habe mehrere Schauspieler gedatet.
Ja,
ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was da mein Problem ist. Was ist deine Frage?
Ja, wir habt euch kennengelernt. Also der berühmteste von denen war DiCaprio, ne?
Ja.
Und den hast du einfach irgendwie am Set kennengelernt oder was? Nee,
da habe ich noch nicht geschauspielt. Den habe ich persönlich so privat kennengelernt.
Wie macht man das?
Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll gerade, weil da habe ich noch nie drüber geredet.
Echt?
Und wenn ich jetzt darüber rede, dann weiß ich, dass es Leute auch picken werden. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie ich da antworten soll.
Okay, dann sag irgendwie... Aber warum redest du nicht drüber? Einfach nur, warum redest du nicht?
Weil das Leuten so wichtig ist irgendwie. Ich kann nicht auf die Straße gehen und ich kann nicht einen neuen Freund haben, ohne dass da steht Leos Ex. Und das ist irgendwie scheiße, weil ich habe so viel Eigenes schon gemacht und war wirklich erfolgreich 5 Jahre lang, schon bevor ich ihn überhaupt jemals kennengelernt habe. Und es ist einfach schade, dass es Leute so interessiert, dass ich mal mit jemandem zusammen war. Es war eine Zeit in meinem Leben, ich war sehr jung, aber es war eine tolle Beziehung und hat mir sehr viel persönlich gebracht, aber hat nichts mit meiner Karriere zu tun, hat nichts mit meinem Beruf zu tun, hat nichts mit meinem Erfolg zu tun.
Aber es steht wirklich überall bei dir.
Ja, weil es Leute interessiert irgendwie, ne? Obwohl es komisch ist, weil er hatte bestimmt schon 200 Modelfreundinnen, so was interessiert noch die 200ste was.
Aber nicht so viel, also zumindest in Deutschland ist es ja, weil es halt ein Deutscher ist.
Ja, ich glaube, das ich weiß es nicht. Wenn er jetzt ein deutscher Schauspieler wäre, würde ich es verstehen, dass Leute das so. Ich weiß nicht.
Der ist ja de facto ist der ein deutscher Schauspieler, weil den jeder hier kennt, ne?
Ja. Nee, ich weiß es nicht.
Aber es ist nicht so. Kontakt oder habt ihr noch irgendwie, sieht man sie noch ab
und zu? Wir sind befreundet, ja.
Okay.
Es ist alles wunderschön. Es war wunderschön währenddessen, es hat sich gut geendet. Es gibt da eigentlich wirklich nichts drüber zu erzählen. Es war dramalos.
Im Nachhinein sagen, es ist dir eher nicht so gefällt, dass es in der Presse so aufgenommen wird, weil man könnte ja auch meinen, dass es total clever war oder total hilfreich war, weil dadurch dein Name nochmal überall größer geworden ist.
Ja, vielleicht sehen das meine Agenten so, vielleicht sehen das Kunden so, die wollen, dass es ein großer Name ist, aber er hat halt nichts damit zu tun, was ich beruflich mache. So. Er hat nie irgendwie mir geholfen mit irgendwelchen Sachen, wo, weißt du, was ich meine? Ich war halt nicht auf dem Teppich mit ihm oder es war nie irgendwas, es war sehr persönlich und getrennt alles immer. Es waren einfach nur zwei Leute, die sich verliebt haben und der eine ist halt zieht das ganze Image so mit. Aber besonders jetzt für meine Beziehung, die danach kam, ist es nicht so toll, dass er immer dein anderer Name noch mit drin steht.
Ah, ja.
Es ist immer Leos Ex datet jetzt so und so. Und das Leos Ex macht jetzt das und das. Leos Ex, und das ist so, ja und?
Aber okay, wir können es auch rausschneiden, wenn es dir nicht gefällt, aber ich bin persönlich, deswegen muss ich dir die Frage auch noch stellen, riesen Basketball-Fan.
Du weißt, was jetzt kommt. Mit dem können wir reden.
Mit dem können wir reden.
Ja,
also ist es? Okay, also der ist auch ein NBA-Profi, der nach wie vor Spieler ist, schwer verletzt
war. Ist er noch Profi? Lass uns mal darüber reden.
Der ist halt irgendwie, also der heißt Chandler Parsons, ne? Hat auch unter anderem bei Dirk, bei Mavericks gespielt.
Dirk ist toll. Das Beste an der Beziehung war, dass ich Dirk und seine Frau kennengelernt habe und es ist eine ganz süße Familie und ich habe viel Zeit in der Arena da verbracht und die sind echt cool.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Also du und der Chandler?
Wir wurden verkuppelt, weil eine Freundin von mir hat einen anderen Basketballer geheiratet. Die haben sich auch gerade scheiden lassen. Also
welche andere Basketballer muss ich wissen? Ich bin als
den kennst du nicht, da waren die in der NBA, das war ein europäischer Spieler.
Okay.
Und das war ein guter Kumpel von ihm und die haben uns verkuppelt für die Hochzeit.
Okay.
Und da waren wir halt Dates auf der Hochzeit.
Aber wie gesagt, also der hat zumindest irgendwie extrem lukrative Verträge unterschrieben. Also
hat er.
Der,
weißt du, ob er noch spielt? Weil letztens, was ich gehört habe, waren seine Knie so im Arsch, dass er nur rumsitzt.
Ja, aber ich glaube, es kann ihm auch relativ egal sein, weil ich würde mal schätzen, das ist jetzt wirklich random, habe ich nicht vorbereitet.
Mit Memphis den Vertrag.
Der hat irgendwie einen Vertrag, so, also der wird so, sagt ja immer so Lifetime Earnings, 60, 70 Millionen, wird er, glaube ich, in seinem Basketball-Profi-Leben bekommen haben, von verschiedensten Vereinen. Und der war mal so ein richtig guter Dreipunktschütze und so.
Genau.
Und recht groß und steht auch irgendwie, ich habe ja so ein bisschen über dich gegoogelt und dann habe ich natürlich gesagt, was krass, Chandler Parsons, weil... Für mich ist, die Hörer werden sich denken, okay, was redet Westermeier da? Den kennt doch keiner. Kennt man auch hier nicht so, aber kannst ja vielleicht mal so offen drüber sprechen, weil ich habe ja eine Theorie, dass...
Ich glaube, da kennt nicht noch alle diese Sachen raus.
Nein, bitte nicht, bitte nicht.
Ich wünsche, es wäre auf Englisch gerade. Und ist egal.
Ist es denn in diesem ganzen Entertainment-Business so auch gerade so NBA, dass da so ein bisschen strategisch gedatet wird, wenn man sich anguckt?
Ich glaube schon.
Die Kardashians waren, glaube ich, drei Kardashians hatten jeder... 3 oder 4 NBA-Profis als
Freundin. Ich glaube, es gibt definitiv, ich habe schon viele Geschichten gehört, von wegen, damals wurde der Agent angerufen und die wurde gefragt und der wurde gefragt. Ist mir noch nie passiert, aber ich war vielleicht bestimmt schon in Beziehungen, wo ich angesprochen wurde, deshalb.
Aber was ich meine, ist halt, dass das halt irgendwie bewusst so kalkuliert gemacht wird.
Das damit ist bestimmt bei manchen der Fall, ja, habe ich schon öfter gehört. Aber ich habe genug berühmte Freunde in meinem Leben. Mich interessiert nicht so, dass die Hauptperson in meinem Leben, der neben mir schläft, auch irgendwie nur da ist wegen seinem Image. Auf keinen Fall.
Okay, aber ich meine, machst du dir Sorgen, so wie lange so eine Modelkarriere hält? Also,
nee, ich arbeite mittlerweile mehr denn je. Ich weiß nicht, warum. Nee. Ich glaube, weil ich habe so einen Drang in mir drin, mal nicht zu reisen. Ich habe so einen Drang, mal ein Riesenhaus zu haben und mal nicht zu reisen und mal alles auszupacken. Ich habe so viele Storages und meinen Kleiderschrank in New York sehe ich alle paar Monate mal. Ich habe immer dieselben Sachen dabei. Ich musste gestern dringend waschen, weil ich habe nur 10 Unterhosen dabei für 2 Monate, ich Idiot. Also so ein, ich hätte so gerne mal ein normales Leben. So. Deshalb, wenn ich mal wirklich ein halbes Jahr nicht modeln sollte, freue ich mich riesig.
Was wäre denn eigentlich so, also gibst du die Überlegung, dass du sagst, okay, wenn ich das mit dem Model alles eines Tages vorbei ist, dann werde ich irgendwie Lehrerin oder sowas? Oder?
Nee, Lehrerin nicht. Ich glaube, wenn ich nie gemodelt hätte, wäre ich wirklich Backpacker durch Afrika. Ich würde immer noch backpacken und ganz Afrika abkramen, weil ich liebe es da. Es gibt keinen Ort, der mich so grounded und glücklich macht. Und ich brauche niemanden. Ich brauche da keine Person, ich brauche da kein Handy. Ich bin da einfach nur glücklich. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist die Energie, es ist das Essen, es sind die Leute, die Kultur. Also ich glaube, das würde ich machen. Ich würde irgendwas in Afrika selber aufbauen oder da hinziehen.
Wirklich hinziehen?
Mhm. Wenn ich jetzt nichts anderes hätte. Aber wenn ich jetzt mal nicht modeln würde, würde ich mir wünschen, dass ich mehr Fundraiser machen kann, öfter nach Afrika fahren kann, aber dann 1-2 Filme im Jahr mache, die wirklich so 3 Monate im Stück brauchen, dass ich da richtig mal Zeit verbringe und mich richtig einarbeite in die Charakter.
Versuchst du das also aus deiner Modelkarriere aktuell so das meiste rauszuholen, weil man das Gefühl hat, ist es irgendwann vorbei und ich muss jetzt das Beste verdienen?
Nee, noch nicht. Aber es ist so eine konstante Diskussion um eine Agentin, die man so hat. So, sagt man einfach ja zu diesen 3 Jobs, weil das ist so viel Geld oder nee, ich glaube, das ruiniert dann die Jobs nächstes Jahr. Also denkt sie noch nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, du, ich bin schwanger oder ich höre jetzt auf 2 Jahre lang, dann würdest du mir nochmal 10 Jobs aufdrücken, auf die sie seit 10 Jahren wartet, aber die ein bisschen image-schädigend sind. Also gibt es immer so diese Balance.
Also das heißt, du sagst auch viele Sachen richtig ab?
Ja.
Okay, wirklich. Also, du kriegst so viel Anfragen.
Ich kann ja nicht überall. Für mich geht es sehr viel um Gesundheit und nicht viel Reisen. Ich mache das, seitdem ich 14 bin, bin ich nie länger irgendwo als 12 Tage?
Wie alt bist
13 du Tage, 26. Und bei mir geht's wirklich, ich habe jetzt gerade einen großen Job abgesagt, da hat meine Agentin angeblich gestern den ganzen Tag mit allen meinen Agenten am Telefon gesessen, weil es gibt ja New York, Paris und alle, weil die es so unmöglich finden, dass ich es abgesagt habe. Aber ich habe 3 Freundinnen, die einfliegen für meinen Geburtstag in Berlin. Ich habe eigentlich frei, 4 Tage lang, aber ich habe keinen Bock. Ich bin da lieber mit denen zusammen. Das ist mir so viel mehr wert, dass die alle einfliegen, ihre wirklichen Jobs abgesagt haben dafür, dass sie da hinkommen. Also sowas hätte ich vielleicht vor 10 Jahren nicht abgesagt. Aber ich finde mittlerweile so, solche privaten Momente sind einfach wichtiger.
Okay.
Und es war dann 0 Diskussion. Es wäre egal gewesen, wie viel Geld. So vom 4. bis zum 8. arbeite ich nicht. Da ist mein Geburtstag und da kommen alle zusammen. Aber da kämpfen die schon so richtig.
Okay.
Das bin ich zum Glück dann nicht.
Und wie, das heißt, du hast jetzt in jedem größeren Kontinent irgendwie einen eigenen
Agenten? Hauptagenturen sind Paris, New York und Eva.
Okay.
Eva ist hier in Berlin.
Und
aber Eva macht alles mit mir. Also Eva kommt nach Afrika mit, sie macht meine ganze Presse. Sie hat eigentlich nur für mich gearbeitet und jetzt im letzten Jahr hat sie ihre eigene Agentur gelauncht, weil ich halt so viel weniger arbeiten möchte, dass sie auch mal einen Monat nicht mit mir arbeiten muss. Und dann hat sie jetzt andere Models dazu genommen.
Okay.
Weil ich will nicht, dass jemand abhängig ist davon, wie viel ich arbeite. So. Und ich habe wirklich mal Lust, einen Monat nichts zu machen. Also nichts zu machen im Sinne von, mich um Afrika zu kümmern oder Skripte zu lesen, mal Bücher zu lesen, mal nicht zu reisen jeden Tag. Und das geht im Modeln nicht. Ich habe nie einen Job gehabt, der zufällig kommt in derselben Stadt, wo ich gerade bin. Noch nie.
Aber
Modeln bedeutet immer ins Flugzeug steigen.
Okay, und du hast dich jetzt sogar, vielleicht deswegen, habe ich gelesen, an einem Hamburger Startup irgendwie beteiligt. Hast jetzt investiert in eine Technologiefirma aus Hamburg, die so Beleuchtung macht für Flugzeuge, dass man da besser drin schlafen kann?
Genau, also sowas ist... Sowas, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Das ist wirklich sowas von authentisch und normal für mich, weil ich bin wirklich 2-3 Mal mindestens die Woche im Flugzeug. Ich bin immer im Flugzeug. Deshalb, ich gucke mir den ganzen Tag irgendwie die Bildschirme an, das Essen esse ich, das Licht, das ist für mich so natürlich. Und dann habe ich davon gehört, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass ein spezielles Licht, das Melatonin im Körper so steigert und sinkt, dass man ohne Jetlag aufwachen kann. Und nicht wirklich, sondern dass es auf die Dauer wirklich gesünder ist. Wie der Sitz eingestellt ist, wie das Licht einen aufweckt. Ich glaube daran sehr, dass das Essen auch sehr viel mit zu tun hat. Also das soll bei Jetlag auch bald dazukommen. Aber als ich davon gehört habe, war ich so, ja klar, ich kann easy euer Spokesperson sein. Ich glaube daran total.
Und die haben dich einfach kontaktiert? Oder?
Genau, die haben mich kontaktiert. Angeblich überhaupt nicht wegen des Model-Daseins, weil ich eigentlich super gut reise. Was auch stimmt, ich bin Profireiser. Aber sowas interessiert mich total. Und wenn ich da irgendwie behilflich sein kann und mein Ansporn ist, dass es wirklich bald in jedem Flugzeug ist, dass man jeder gesünder reisen kann. Weil viele Reisende, besonders First und Business Class, die reisen noch, weil es cool ist. So Champagner und Selfies und so. Und für mich ist es wirklich so, das Kissen muss aber so liegen, können wir endlich Licht ausmachen. Ich habe noch 4 Stunden zu schlafen, bis ich 20 Stunden lang rumlaufen muss am Set. So, es ist wirklich, Flugzeug ist leider eine Necessity.
Fliegst du immer First Class?
Meistens Business. First ist selten.
Okay.
Und wenn meine Reiseagenten so ein bisschen cool tun wollen, dann sind sie so, I upgraded you. Okay. Aber meistens zahlen Kunden Business, was auch echt voll okay ist für mich.
Und machst du denn noch mehr Startup-Investments oder sowas? Oder bist du da offen für? Oder
ja, war das Zufall? Ich bin noch in einer anderen Firma involviert, aber da bin ich viel mehr involviert. Das mache ich mit einer Freundin in New York. Da geht es um, ich esse ja keine Milchprodukte und kein Fleisch, seitdem ich 17 bin.
Wegen Model?
Nö, da geht's viel mehr um, es gibt viele Mädels, die super aussehen, weil sie Fleisch essen. Also so was Fitness angeht, glaube ich, ist gar nicht so dumm, viel Protein zu essen. Da geht's um mehrere Sachen. Gesundheitlich habe ich mit 17 erfahren, war ich in so einem Spa, dass es das Schwerste zu verdauen ist. Plus habe ich diese ganzen Documentaries gesehen, wie schlimm das eigentlich ist für die Tiere. Und in dem Land, wo ich wohne, in den USA, leider noch viel schlimmer. Da werden die Chicken wirklich innerhalb von 5 Tagen aufgepumpt und dann getötet. Und es ist einfach kein Fleisch, das man da isst. Die Chance, dass ich gutes Essen kriege in meinen ganzen Flugzeugen und Catering und so, ist einfach so gering, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, ich kratze das total raus. Und dann plus Environment, also was ich da gehört habe von wie schlecht es für die Environment ist, dass man, wenn man Fleisch isst, habe ich mir einfach irgendwann gesagt, nee, ich cutte das raus. Auf jeden Fall geht es da um Energy Balls, die aber Gemüse mit in behalten. Und wir haben es auch noch nicht gelauncht, weil wir am Packaging hängen, weil mein Co-Founder, also eigentlich der Founder, ich bin Co-Founder, sie ist Köchin, sie ist total Profi-Köchin. Ich habe ihr eben was erzählt über Kokosnussmilch. Sie hat die Bücher geschrieben über die Blood-Type-Diets und sie weiß, dass Coconut schlecht ist für alle Blood-Type-Diets. Deshalb haben wir keine Coconuts drin in unseren Balls. Wir arbeiten gerade am Packaging. Sie möchte, dass es 100% recyclable Plastik ist. Also sie hat da wahnsinnig große Ansprüche und deshalb haben wir noch nicht gelauncht oder darüber irgendwas erzählt, aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr endlich launchen können und das werde ich dann sehr pushen.
Und da hast du auch wirklich viel Geld rein investiert in die Firma? Ja.
Kein Kommentar.
Aber schon. Also das hört sich jetzt also nicht.
Also das ist so mein Haupt.
Profi-Investoren zu finden.
Da habe ich schon sehr viel mitgeholfen, ja. Also sagen wir, das ganze Geld, was jetzt gerade im Umlauf ist, an Packaging und an Manufacturer. Wir haben einen ganz tollen Manufacturer, der ist in Oregon, der macht die ganzen Vegan Energy Balls für viele andere Leute. Und meine Freundin ist seit 3 Jahren arbeitslos und arbeitet nur daran.
Und das finanzierst du dann über deine Kontakte alles?
Genau, ich habe ein paar Kontakte, die glauben sehr an das Produkt und an mich als Endorser. Und die haben uns damit geholfen, aber sobald es rauskommt, werde ich meine Hauptarbeit leisten.
Aber es gibt da jetzt auch, sagen wir mal, so ganz viele andere Startups, so im Reisebereich, es gibt so eine riesige neue Koffermarke, hast du mitbekommen, sind aus den USA? Away? Ja, zum Beispiel, genau. Sowas, guckst du dir sowas an? Oder
also ich suche ehrlich gesagt nach nichts aktiv, weil es kommen so viele Leute auf mich zu und so viele Leute wollen irgendwie für Posts mir Prozente geben oder pipapo. Ich habe ehrlich gesagt genug um die Ohren. Ich würde mich so freuen, mal wirklich nichts zu machen, nichts posten zu müssen, einfach mal mehr zu lesen und mehr mich um Schauspielerei zu kümmern. Und Charity ist wirklich ein Dauerbaby. Man kann ständig was halt machen da. Man kann ständig fundraisen, man kann ständig mehr Projekte annehmen. Ich würde super gerne öfter nach Afrika fahren. Deshalb, Business ist mehr so, wenn es auf mich zukommt und ich glaube und vertraue an die Hauptleute oder die Hauptfounder, die dahinter stehen. Was muss ich dafür machen? Okay, passt rein, aber ich bin nicht so business-driven. Ich war noch nie so money-driven.
Okay.
Was viele in meinem Leben nervt.
Klar, wir wussten, denn Agenten und so, die wollen ja alle
mit dir. Ich bin immer so, nee, ich glaube, ich habe echt Schwein, was Geld angeht, seitdem ich sehr jung bin, sodass das nicht mein Fokus ist. Mein Fokus ist immer, ich würde gerne so weiterleben, wie ich lebe, aber ich habe keine Zahlen, die ich immer verdienen wollte.
Aber machst du dir denn so Gedanken, wie dein Geld angelegt wird oder sowas?
Ja, ich hab meine Mutter macht das seit Ewigkeiten schon und wir arbeiten mit einem ziemlich guten Family Office zusammen. Gucken wir das alle paar Monate mal an. Wenn die Zahlen nicht rot sind, freue ich mich. Ich bin da wirklich viel zu lax, ich weiß.
Aber es ist schon so, dass ehrlicherweise so meine Frage nach, willst du nochmal eines Tages Lehrerin sein? Oder du müsstest auch nie Schauspielerin sein, es würde eigentlich jetzt für dein Leben auch irgendwie reichen, es aufzuhören.
Also Geld verdienen mit was anderem, glaube ich, muss ich nicht. Nein, aber es wäre cool, wenn ich irgendwann mit Schauspielerei mehr verdiene, als nur Kosten decken.
Und ich habe vor kurzem mit mir so, also auch beim Googlen gesehen, dass du dann irgendwie in Kontakt oder in Verbindung da stand dann irgendwie, du kämpfst demnächst zu Germany's Next Topmodel.
Ich war da ein paar Mal mit Heidi als Gastjurorin.
Aber nur als Gast, das wird jetzt nicht größer.
Ich werde oft gefragt, ob ich was hosten möchte. Ich rede sehr gerne, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Ich rede sehr gerne und sehr viel.
Ich mache sowas auch gerne. Witzig, dass ich das nicht mache.
Ja, sorry.
Ich mache das auch sehr gerne und ich bin gerne so bei solchen Serien, das macht mir sehr viel Spaß, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich kann den Mädels ein bisschen helfen. So, okay, ich habe anscheinend schon was gelernt, seitdem ich 14 bin, weil man weiß ja nicht, was man lernt. Das ist alles eine Lebenserfahrung. Aber man merkt schon, wenn man mit den Mädels redet, ach krass, ich weiß schon einige Sachen, die ich weitergeben kann, das macht schon Spaß. Aber außer jetzt Models ein bisschen was zu erklären, wüsste ich nicht, worum meine Serie sich handeln würde. Weiß ich nicht, müssen mal andere irgendwelche coolen Ideen auf mich zukommen.
Aber so bei so einer Serie so richtig mitzumachen, also das reicht dir so als Gast, da ab und zu mal reinzuschneiden.
Wie gesagt, wenn es ein cooles Format wäre, wenn es irgendwas Smartes wäre. Ich finde, Heidi macht die Show super. Das ist ihre Idee, das ist ihr Format, das läuft super. Aber
guckst du das selber an?
Ich bin in Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich nicht am Fernseher.
Aber könntest du ja im Netz irgendwie, weiß ich nicht, bei irgendeiner.
Ich habe versucht, mir meine anzugucken, hat noch nicht geklappt. Aber nee, ich habe.
Und denkst du dir so, dass da die Mädels schon auch realistisch eine Karriere haben könnten wie du?
Ich glaube, alles ist möglich heutzutage. Es gibt so viele erfolgreiche Leute, die auf irgendwelchen großen Prada-Kampagnen hängen oder so und so viel Geld verdienen durch irgendwelche verrückten Sextapes oder so. Also alles ist möglich. Es gibt ja nur eine Plattform, dass sie daraus was machen. Und wenn sie irgendwas, also heutzutage ist ja wirklich, je verrückter oder wenn du irgendjemanden datest oder auf Instagram deine Follower kriegst, kannst du auch mit den großen Marken dann als Model arbeiten.
Das, also daten ist dann schon wieder auch ein Punkt, ne? Also das ist
angeblich. Ich glaube, bei mir war es nicht so ein Punkt, aber bei vielen, ja.
Was gab es denn so den also jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber Victoria's Secret hast du gesagt, aber den einen Move, wo du sagst, das hat mir so viel gebracht, das hat mich komplett nochmal in eine andere.
Also
die eine Markenpartnerschaft oder sowas?
Modemäßig wäre es Calvin Klein gewesen. Also alle Agenten oder jeder aus der Modewelt würde jetzt sagen, Tony became famous because of Calvin Klein.
Okay.
Weil ich habe da die Kampagnen sehr früh gemacht und war da überall. Und exklusiv ist immer was Großes für die Modewelt, weil dann wissen sie, Calvin bezahlt so viel, dass kein anderer sie anfassen darf. Also modemäßig war es Calvin. Was habe ich dann noch alles gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Victoria's Secret war schon groß immer so für die Presse.
Guckst du dir so die ganzen Modetrends so an, also wie sich so die Modebranche entwickelt? Jetzt gibt's ja, ich beobachte als Marketing-Typ, ne, so gibt's irgendwie bei Balenciaga so einen verrückten Typen, der da so ganz viele Memes macht und dann so diese DHL-T-Shirts auf einmal.
Ja,
so.
Ich glaube, die ganze Welt, also was so Celebrities angeht und auch online und Social Media und auch Designer, so die ganze Welt ist, denkt sich so, was ist neu, was kann ich noch machen, was ist am verrücktesten, wie kann ich gesehen werden? Was gab es noch nicht? Ne? Also das ist so der Hauptfokus bei allem. Ob es Social Media ist oder also ich weiß nicht, wie viel wirklich davon Leute tragen und wie viel halt online.
Null, aber es ist ja nie so
aber gewesen. Es ist ja immer so, genau. Deshalb verfolge ich das viel. Ich glaube, nö.
Liest du so Business of Fashion? Ist ja so eine Seite, die ich ab und zu mal lese. Ja. Da liest du auch?
Ja. Die haben auch mal ein großes Event. Einmal im Jahr. Ja.
Also du interessierst dich schon noch so ein bisschen für die Business-Seite von Fashion Business.
Ein bisschen.
Hast du mal Karl Lagerfeld so länger getroffen oder sowas?
Ja, klar.
Und
mit dem viel gearbeitet.
Und das war das so mega impressive?
Ja, ist toll, ja.
Wer hat dich so in der Modewelt am meisten? Wo das so krasser Typ? Wer war das so? Oder krasse Frau?
Gibt so viele. Definitiv viele Fotografen. Also ja? Karl ist definitiv dabei. Peter Lindberg ist ganz cool, so total entspannt und ich liebe es, mit ihm zu arbeiten, weil es auch immer sehr familiär ist. Es fühlt sich so an, als würde man mit seinem Papa die ganze Zeit schnacken, während er fotografiert. Steven Meisel ist ein sehr anderer Typ so, aber mit ihm zu arbeiten hat mir sehr viel beigebracht. Er hat mir sehr viel erklärt zu Fotos und hat mir immer einen Film geschickt vorher, den ich mir angucken sollte. Das war so der eine der einzigen. Er hat auch viel mit mir geschossen für die italienische Vogue. Da hat er ganz viel gedreht mit einer Red-Kamera und hat einfach alles gedreht, als wäre es ein Film. Hat danach dann Schnitte rausgenommen. Er hat immer einen Spiegel gegenüber mir hingestellt, damit ich sehen konnte, was ich mache. Also es gab, ich habe viele gute Lehrer gehabt in der Modewelt.
Ist diese Anna Wintour wirklich so crazy, wie man das so hört?
Sie ist ziemlich ruhig so, aber erstmal, als ich sie kennengelernt habe, war ich 16 und das Meeting werde ich auch nie vergessen. Das war schon so ein bisschen wie Devil Wears Prada.
Ja?
Ja, weil sie hat mich, also eigentlich ist sie total nett. Und ich habe sie jetzt auch danach auch schon wieder oft bei Events gesehen und ich habe sie neulich bei einem Event gesehen, da hat jemand eine ganz tolle Rede auf sie gehalten und sie saß gegenüber von mir und hat sie wirklich geweint deshalb. Das fand ich schon sehr süß. Also sie ist schon viel wärmer, als man sich vorstellt. Aber als ich 16 war, hat sie mich gefragt, was ich so gerne mache und ich weiß noch, dass irgendjemand meinte zu mir, she loves Tennis und ich spiele auch Tennis. Und dann meinte ich so, hi, nice to meet you, I play Tennis. So. Und sie dann so, who's your favorite tennis player, darling? Und ich so, Und es gab irgendwie so einen Typen, ich glaube, der war Spanier, hat eine zweihändige Rückhand und war Linkshänder. Und für mich war das so besonders, weil ich auch Linkshänder bin und beidhändige Rückhand habe. Und dann habe ich ihn halt gesagt, meinte ich, Fernando Verdasco? Ah, ja. Ich dachte irgendwie, vielleicht findet sie es cool, dass es nicht jetzt einer der Größten ist. Und sie nur so, oh really, my favorite's Federer. Und ich so, oh scheiße, hätte ich mir auch denken können. Hätte ich auch vorher googeln können. So. Aber danach meinte ich so, okay, thank you so much. Und das war's dann. Und ich so, offiziell die falsche Antwort. okay. Aber ich habe schon mit amerikanischem Book auch viel gearbeitet danach. Aber ja, sie ist ein bisschen scary.
Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CRM-Managers ist es doch, einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist Folgendes. Ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp. Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klaviyo als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und ihn dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also, wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. hello-charles.com/omr.
Zurück zum Podcast. Und andere Leute so aus der Branche, die dich so impressed haben. Also ich hätte jetzt gedacht, dass alle Karl Lagerfeld sagen, weil der muss ja wohl...
Karl Lagerfeld ist toll, war toll. Weil...
Und so Calvin Klein, wenn man den persönlich trifft, wie ist das so?
Habe ich nie persönlich getroffen.
Echt nicht?
Nee. Obwohl? Francisco Costa war der Designer die ganze Zeit. Calvin hat die Firma vor Ewigkeiten schon weitergegeben. Also den habe ich nie getroffen.
Oder Tommy Hilfiger oder diese ganzen
Negernamen. Tommy Hilfiger ist ein ganz normaler, süßer, amerikanischer Typ. Ralph Lauren ist eigentlich halb russisch. Deshalb ist er überhaupt nicht, wie man sich vorstellt. Die ganzen Schauen waren immer sehr russisch. Es gibt viele. Vivienne Westwood ist völlig crazy, aber cool. Karin Rottfeld ist so typisch französisch.
Die Vogue-Chefredakteurin aus
Frankreich. Sie ist total cool. Aber ich liebe auch unsere. Christiane Arp ist wirklich so eine sehr nette, aber super talentierte, aber wirklich deutsche Frau. So, ne? Und ist auch cool, mit solchen normalen Leuten so coole Mode zu machen. So, das gibt's auch. Und das sieht man jetzt, finde ich, nicht so oft. Ich war schon oft auf wirklich verrückten Sets, wo sich alle angeschrien haben oder irgendwas schief lief oder Shoots gecancelt wurden oder...
Welche Deutschen sind denn außer dir jetzt noch sozusagen so wirklich die ganz großen Namen im Modebusiness weltweit? Jill Sander oder was ist denn noch für Personen? Also, was
Jill Sander habe ich auch viele Kampagnen gemacht und habe sie auch nie kennengelernt. Das fand ich auch doof.
Aber...
Weiß ich gar nicht.
So Deutsche, die man immer mal wieder trifft. Heidi Klum offensichtlich.
Heidi sehe ich oft, ja.
Sonst noch irgendwelche, die es wirklich geschafft haben, so in dieser Welt da auf global Scale unterwegs zu sein?
Musst du meine Agentin fragen. Dann also, bin ich so, ich versuche...
Weil ja, es ist auch egal, du fühlst dich jetzt eher so als
Weltbürgerin. Ich verbringe nicht so viel Zeit mit solchen Sachen. So, wenn ich kann, bin ich wirklich, Instagram is work und dann mache ich es aus.
Aber was, wenn man irgendwie Leute immer wieder trifft und denkt, das sind dann auch mal Deutsche, oder ist es dir vollkommen egal? Das fühlt sich irgendwie.
Es sind wirklich nicht so viele Deutsche. Nee, es sind Christiane hauptsächlich. No offense, aber es fehlt mir auch nicht so. Ich bin mit 10 nach Deutschland gezogen und dann mit 14 angefangen zu arbeiten. Also ich war nicht so viel in Deutschland immer. Ich habe meine Mädels hier und ich liebe meine Mädels hier, aber ich habe jetzt keine deutschen Freunde in New York. Null. Okay. Also ich bin... es fällt mir auch schwerer, Deutsch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich hab so ein Ding im Hals immer.
Du hast ja auch mal ein halbes Jahr schweigen müssen. Wie lange warst du? 3 Monate schweigen
müssen? Nee, 2 Monate habe ich wirklich nicht geredet. Dann hatte ich Sprachunterricht und so. Das war, weil ich mache immer einen Fundraiser für meine Foundation, wo ich alle meine Klamotten verkaufe und die von vielen Freunden und von berühmten Leuten. Mache ich jetzt auch wieder im September in New York und alles wird auch online versteigert. Also das könnt ihr alle dann online kaufen. 100% geht...
Wie heißt die Veranstaltung?
Supermodel Flea Market hieß es in den letzten paar Jahre. Ich glaube, dieses Mal wird es auch so bleiben. Aber 100% von allen anderen geht nach Afrika. Also wirklich 100%. Ich finde Sponsoren und ich habe keine Overheads und nichts. Auf alle Fälle habe ich die vor 2 Jahren, habe ich den gemacht in erst Berlin eine Woche lang, dann London, dann Paris und dann Madrid. Und ich habe davon ein halbes Jahr lang so viel Presse gemacht. Und ich habe einfach meine Stimme verloren. Ich habe währenddessen tagsüber eine Woche lang mit Fans verbracht, so 10 Stunden lang am Tag und Sachen verkauft und es hat mir so viel Spaß gemacht und das ganze Event hing und alles hing an mir, so wenn ich keine Presse mache, wenn ich die Sachen nicht verkaufe, hat sich nicht verkauft, ich musste an der Kasse stehen, ich musste so alles machen und dieses Jahr mache ich weniger, Jahr mache ich eine Location, nur New York und ich mache alles online als Entlastung. Mein Ziel ist es, noch mehr einzunehmen und weniger Arbeit, mal sehen, ob es klappt.
Wie viel Umsatz kann man mit so einem Ding machen?
Ich habe letztes Jahr 140.000 eingenommen, nur an Klamotten.
Und das ist alles aber, also stationär, nicht übers Netz, sondern die Leute sind alle dann hingekommen
auch Netz,
zu den
auch Netz.
Und deinen alten Klamotten einfach und ja, von deinen Freunden.
Aber auch von Giselle Bündchen, Christy Turlington, Kylie Kloss.
Also den schreibst du eine Nachricht und sagst, hey, habt ihr Klamotten,
könnt ihr mir geben? Giselle hat mir auch geschrieben, dass sie mir wieder alles gibt für dieses Jahr. Also die sind schon echt gute Supporter. Also das ist so, ich habe so einen guten Kreis von sehr coolen, tollen, talentierten Models und Mädels, aber man zieht sich nicht so oft, wenn man einfach ständig verschiedene Schedules hat. Man zieht sich dann schon wirklich auf Events hauptsächlich. Aber was meine Foundation angeht, hatte ich schon wirklich guten Support von allen. Also auch wenn ich die privat wenig kenne, die Mädels, die schicken mir immer einen Koffer mit ihren alten Klamotten.
Und das ist dann für dich einfach ein Anliegen, das zu machen, um das Geld dann auch in Afrika investieren
zu
können?
Ja, es fing erst an damit, einfach aus praktischen Gründen. Mein ganzer Kleiderschrank ist übergelaufen und ich habe viel zu viele Sachen. Und allen Models geht das so. Besonders jetzt mit Instagram. Uns wird so viel geschickt. Ich kriege jede Woche irgendwelche Sachen geschickt, die ich mich nie gefragt habe, die mir gar nicht passen. Was mache ich damit? Und durch den Namen, wenn das Giselle getragen hat, dann verdoppel ich den Preis halt, weil es gibt so viele Fans, die das irgendwie cool finden. Okay. Ich habe letztes Jahr von Carly, ist einer meiner besten Freundinnen, sie hat mir ihre alten Nikes gegeben. Carly Kloss.
Okay,
also ich habe mal Handschuhe diese alten Nikes in meinen Laden getragen. Da kam irgend so ein kleines Mädchen an aus den USA und sie hat die für $250 gekauft. Also bestimmte Namen können mir alles geben. Für uns Mädels bedeutet es nichts, sie wegzugeben. Wir haben viel zu viele Sachen. Es muss alles raus. Und ich kann damit so viel Geld einnehmen für meine Foundation, weil es so viele Fans gibt.
Und wann ist das nächste Mal? Kann ich da hinkommen? Also, oder?
Ja, also mein Event ist am 12. September in New York. Aber wir haben eine Online-Auktion, weil ich habe letztes Jahr, die besten Teile waren innerhalb von 2 Sekunden weg. Ich glaube, die waren viel zu billig. Ich möchte dieses Jahr eine Auktion draus machen. Deshalb arbeite ich mit Paddle 8, das ist ein Auktionshaus. Und danach sind die Sachen noch online 3 Monate lang, depending on, wie viele Sachen ich reinkriege.
Das ist eine deutsche Firma, ne? Paddle 8 gehört zu Auctionata, glaube ich. In Deutschland
echt?
Gekauft, ja.
Sicher?
Ja. Also es ist
ich habe den Besitzer kennengelernt, der wohnt zwar zwischen Russland und Schweiz.
Aber ich glaube, die wurden übernommen von einem deutschen, super gefundeten Startup, Auctionata.
Ach, muss ich wissen.
Nee, müsstest du nicht. Also ich müsste es auch genauer wissen, aber ist auch egal. Aber jedenfalls, okay, du arbeitest mit denen zusammen und da werden die Klamotten.
Also online auf Paddle 8 wird das dann 3 Monate lang zu kaufen sein.
Und das heißt dann Supermodel Flea Market bei Toni Gahn oder so?
Ja.
Okay.
Hast du jetzt so genannt, machen wir so. Nee, das hieß immer schon Supermodel Flea Market. Ich habe auch.
Wenn man danach googelt, findet man es.
Ich habe auch die, ja. Ich habe das schon seit 4 Jahren, mache ich das jetzt.
Und welche Location, wo ist das denn, in welchem Raum? Ist denn, dann hast du
noch
nicht.
Bin ich noch so am Überlegen. Ich bin gerade mit ein paar Hotels am Reden. Also es ist gut, das
aber
in New York zu machen.
Aber wollen alle das haben. Also, ich meine,
es ist gut, das in New York zu machen, weil da sind wirklich viele spendabel. Ich kriege da umsonst Catering, ich kriege da umsonst ein Studio.
Willst du mich verarschen? Da sind viele spendabel. Ich meine, das wollen die doch total bei sich haben, oder nicht?
Genau, aber in anderen Städten nicht so. Ich hatte vor 2 Jahren einen Sponsoren, die hießen Vestia Collective. Das ist ein großer Secondhand online. Und die haben wirklich, ich habe deren Aufstellung gesehen, die haben 300.000 da reingepackt in meinen Flohmarkt, damit die Presse halt kriegen. Aber die mussten Torstraße, haben sie es gemietet, die Galerie 3 Tage lang. Die haben in Covent Garden die beste Location gemietet. Die haben richtig ausgegeben dafür. Dieses Jahr Paddle 8 habe ich nur als Sponsor online.
Die mussten die Geld bezahlen, damit sie da mitmachen durften, sozusagen?
Nee, die hatten Kosten von 300.000, weil die haben auch ein halbes Jahr lang Sachen durch die Gegend geschippt und alles für mich organisiert, Logistik und FedEx-Pakete und hier und da. Dieses Jahr heißt es, gibt alles ab in New Yorker Paddle 8, ich habe keinen Sponsor. Okay. Dieses Jahr müssen sie es machen, Giselle, okay, mit Zeichen Messenger, wenn sie aus Boston ihre Sachen nicht schickt. Aber eigentlich brauche ich nur Sachen von Leuten, die es auch wirklich abgeben. Machen auch die meisten, weil die meisten sagen immer, how can I help, I'm so happy to help. Das Ding ist halt, ich brauche einen Laden, der 4 Tage lang sich nicht bewegt. Für ein Event mal einen Abend einen Laden zu kriegen, ist nicht so schwer, aber ich suche jetzt gerade nach einem Location, der während der Fashion Week 4 Tage lang so als Laden offen sein kann. Aber ich habe noch nie 1 Cent selber ausgegeben von meinem Charity-Geld an Overheads. Ich kriege umsonst irgendwie alles hin. Leute, also ich habe vielleicht 1.000 Euro ausgegeben für Stühle und Tische mieten.
Okay.
Aber
ist eigentlich Giselle so die absolute Nummer 1 in der Szene gerade, würde man sagen? Also ihr Mann ist ja so der beste Footballspieler aller Zeiten.
Also für mich ist sie schon immer mein größtes Idol gewesen. Ich finde ihre Arbeit super toll. Ich finde, sie ist... Ja, was sie so macht und wie sie macht auch kaum noch Arbeit, außer es hängt mit der Umwelt zusammen und sie pusht das richtig. Jedes Cover hat irgendwie mit Environment zu tun und sie benutzt ihre Stimme so smart und sie ist einfach die netteste von allen.
Giselle?
Die ist so süß, ja.
Und wenn du sagst, du findest ihre Arbeit so gut, das heißt die Auswahl der Brands, mit denen sie zusammenarbeitet?
Ja, sie macht einfach kaum was ohne ihre Initiative zu unterstützen. Sie macht sehr viel für die Umwelt, besonders in Brasilien und für Regenwälder und so. Und sie macht kaum ein Cover oder eine Geschichte, es sei denn, es ist in ihrem Habitat so, in ihrem, wie sie halt arbeitet. Die Modewelt ist die zweitschlimmste Gegend für die Umwelt, was Waschen und Plastik und Shipping und so angeht. Und ich finde, das macht sie sehr smart, wie sie da so gegen...
Machst du dir manchmal, also hast du mal ein schlechtes Gewissen, dass du in dieser Welt arbeitest, die so eine, sagen wir mal, ökologisch negative ist?
Seitdem ich meine eigene Foundation habe, nicht. Ich meine, ich würde nicht so viel Arbeit leisten können, ich würde nicht... Ich habe jetzt fast 500.000 geraced in den letzten 5 Jahren für Afrika. Das hätte ich nicht machen können ohne meinen Namen, ohne meinen Job.
Hm. Und da, aber dafür werden ja dann im Wesentlichen sozusagen diese, hast du ja gerade erzählt, diese Hostels gebaut, ne? Also diese
hauptsächlich Hostels gebaut. Manchmal geben wir Geld aus an Schuluniformen, manchmal bauen wir Straßen, manchmal bauen wir wirklich Schulgebäude. Aber es geht wirklich immer um Mädchen. Manchmal machen wir so richtige Programme, wo auch so Educational Programs, wo auch mit den Jungs reden, wo mit den Eltern reden, wo mit den Lehrern reden, mit den Village Chiefs. Manchmal muss ich in irgendeinen Regenwald fahren und mit dem Village Chief reden, weil der viel mehr Ansehen hat und viel mehr zu sagen hat als Politik, weil das halt, ich arbeite immer in den Rural Areas, also ich arbeite nie in städtlichen Gegenden. Und so die ganzen Rechte, die Frauen und Kinder haben, davon kriegen die meistens nur viel mit in den Städten. Also wo ich arbeite, 5, 6, 7 Stunden außerhalb, gibt's noch Beschneidung. Da werden die Kinder noch mit 14 verheiratet oder 15, auch wenn es illegal ist. Und davon wissen sie nicht viel. Da muss ich dann mit den Village Chiefs reden und fragen, warum tauschst du deine Tochter oder die Töchter aus in dem Dorf für 5 Kühe? Warum erlaubst du das? Und da muss man richtig mit denen deren Vorkehrungen machen, so 5-mal klatschen und auf den Boden gehen und denen Geschenke mitbringen. Und so richtig afrikanische Tribal.
Was du da alles erlebst. Mhm. Das ist ja nicht dein Job, das ist ja irgendwie dein...
Das macht so viel Spaß.
Privatbusiness.
Manchmal ist es ein bisschen gefährlich. Manchmal sagen die, du hättest den Chief nicht fragen sollen, warum er das mit seiner Tochter nicht machen würde. So, das war zu... Aber ich gehe eigentlich immer mit Locals nur in so die Gegenden.
Bist du nicht...
Eine Agentin ist ab und zu, kannst du jetzt mal nicht noch das machen, so... Die Arme war auch schon mal echt in der Quarantäne im Krankenhaus danach 2 Wochen lang, weil sie hat irgendwas mitgenommen.
Deine Agentin.
Wie war ja.
Sag mal, wenn man das so hört, dann bist du ja nun irgendwo auch politischer Mensch. So. Und ja, du hast jetzt irgendwie Reichweite.
Ich versuche nicht politisch zu sein.
Versuchst nicht zu sein?
Ich weiß einfach, dass ich in bestimmten Gegenden und Orten eventuell nicht hin darf oder kann oder mehr machen kann, wenn ich mich zu sehr äußere.
Guckst du dir an, so jetzt aber zumindest in den USA ist ja gerade so Vorbereitung, Präsidentschaftswahlkampf. Da kommen jetzt auch viele Frauen auf einmal.
Ja, finde ich toll.
Guckst du dir das an?
Hast
du
ja, gucke ich mir an. Ich hoffe, die einigen sich auf einen starken demokratischen.
Wer ist dein Favorite?
Oh, kann ich gerade nicht sagen. Ich habe die letzten paar Wochen nicht verfolgt. Aber es gibt schon so ein paar, die in New York sehr aktiv sind und jetzt auch überall auf Events rumlaufen. Und das finde ich schon cool.
Aber es ist jetzt nicht so verknüpft, dass die irgendwie sich auch bei dir melden oder dass man versucht, diese Fashion- und Politikwelt irgendwie zu nutzen. Und das, weil viele Schauspieler das ja auch machen.
Viele machen das, ja. Ich glaube, meine Hauptantwort dazu wäre jetzt gerade, habe ich noch keine Zeit zu gehabt. Würde ich gerne, bin ich jetzt nicht so gegen, aber ich muss mich irgendwie ein bisschen fokussieren. Ich habe echt viel um die Ohren, auch mit den beiden Startups, von denen wir heute wenig geredet haben, aber da mache ich auch echt viel mit.
Aber das Startup ist das eine, ist das Flugzeug?
Ja,
sag mal, die Firma, wie heißt die Firma?
Jetlight.
Jetlight aus Hamburg und das andere ist...
Das andere würde ich noch nicht den Namen sagen, weil das ist zwar alles schon fest und wir haben jetzt auch unser Logo und alles, aber who knows.
Und kann man dieses Supermodel Flea Market Projekt nicht auch größer ziehen? Wenn man das so hört, das ist da irgendwie ein... Mhm. Warum machst du es nur einmal im Jahr? Kann man das nicht richtig als größere Plattform machen?
So viel Arbeit, weil ich keine Angestellten habe in meiner Foundation. Ich habe keinen Overhead. Aber ich überlege, ob es mal Zeit wäre, jemanden einzustellen, weil ich habe mittlerweile echt gut Spenden im Jahr, dass ich mir eventuell jemanden leisten könnte. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, so. Bis jetzt machen alle, die für mich arbeiten, machen ein bisschen Charity mit. Und so läuft das. So mein Online-Social-Media-Typ macht die ganzen Posts mit, meine Agentin macht auch alles, was Afrika angeht.
Also, du hast schon einen eigenen Social-Media-Typ, der nur für dich arbeitet?
Ja. Ich habe ja in fast jedem Vertrag steht drin, an dem Tag, in der Uhrzeit posten. Ich vergesse das sonst. Meine Agenten verstehen das auch nicht. Das ist so ein neues Thema. Meine Agenten verstehen das nicht.
Eine Person, die arbeitet, die sitzt in Berlin, New York und der ist dessen Job ist dann einfach dein.
Ich mache ja auch viel für meine Foundation, was Twitter und Facebook und so angeht, aber hauptsächlich geht es darum, dass wir nicht vergessen, dass ich jetzt an dem Tag das posten soll. Und ich habe keine Lust, dass ich könnte so viel mehr machen, ich könnte so viele mehr Follower haben, wenn ich nur am Handy sitzen würde. Ich habe da irgendwie keine Lust drauf.
Und welche Plattform ist für dich Instagram neben?
Ich glaube Instagram. Also was Kunden fragen und wollen, welche Uhrzeit hier und da ist immer Instagram.
Also Facebook und Twitter ist gar nicht so groß.
Twitter ist groß, was Charity angeht. Da poste ich viel, wenn ich jetzt bei der UN bin und eine Sitzung habe, dann tweete ich viel.
Was heißt, wenn du bei der UN bist? Was machst du da?
Die UN lädt mich ab und zu ein für Sitzungen, besonders was mit Markenknoll. Ich hoffe, ihr hört das nicht. die UN, besonders was Frauenwoche angeht, im März, UN Women ist ziemlich aktiv und die mögen, was ich mache und sie laden mich oft ein, dass ich damit rede, mit höre, mit poste ab und zu. Aber ja, es ist faszinierend, aber manchmal interessiert, besonders bei den afrikanischen, im afrikanischen Haus laden nämlich oft ein.
Das ist ja total abgefahren, was du dir so für so ein Leben zusammengebaut hast.
Es ist so komplex und überall.
Wer berät dich denn? Ist das eine Agentin, die dir sagt, Mensch, hier, UN hat angefragt, mach
das mal? Es sind wirklich zig verschiedene Leute. Ich glaube, es gibt keine Streits, aber wenn es mal irgendwelche Probleme gibt, ist es wirklich Delegation. So, wer macht jetzt das? So, ich habe den Post vergessen oder die UN hat angefragt, warum hat es keiner gesehen? Ja, es war auf meinem Instagram DM, habe ich nicht gesehen. Oder meine Agentin war überladen mit zig Sachen. Das ist eigentlich nicht ihr Thema. Oder meine Mutter wird angeschrieben auf einmal von irgendeinem Film, wo sie mich wollen. Dann weiß sie auch gar nicht, welche Agentin schreibe ich jetzt an. Also ab und zu sind es, deshalb will ich nicht unbedingt mehr Leute, aber es wäre schon cool. Ich könnte wirklich mit jedem Ding in meinem Leben das noch alles so weit ausbauen. Ich könnte noch viel mehr modeln, ich könnte wirklich mich voll auf Schauspielerei konzentrieren, nach L.A. ziehen. Ich könnte den Supermodel Flea Market nur machen und damit 100% mehr Kunden und Brands mit involvieren. Ich könnte ein Botschafter bei der UN sein und da voll anfangen.
Also ich meine, es ist ja offensichtlich so, das kann jetzt ja nicht nur mit deinem Äußeren zu tun haben. Also das ist ja hoffentlich jetzt in dem Podcast auch ein bisschen rausgekommen, dass du eine gut aussehende Frau bist offensichtlich, aber das würde...
Seht ihr mich? Frag dir noch ein Bild daneben, ich hoffe nicht.
Nee, aber kann man ja googeln. Also, und wenn man jetzt irgendwie Victoria's Secret Model ist, dann ist es ja irgendwie jetzt Fakt irgendwo. Also, wie erklärst du denn das, diese restliche Energie, dass du diese ganzen anderen Projekte da irgendwie so ankurbelst? Wo kommt das her? Hast du irgendeine Inspiration?
Ich habe einfach super viel Energie. So alle, die mit mir reisen, sagen immer, oh, können wir mal aufhören? Immer. Alle, die mit mir reisen, werden irgendwie mal krank nach einer Woche oder wollen abends nichts machen oder nach einer Woche mit mir reisen sind die meisten immer
tot. Aber liest du viel? Oder wie würdest du dich so vor? Wie ziehst du die
für
Themen
mich
rein?
Musik meistens. Ich bin ein riesen Musikfanatiker. Ich höre den ganzen Tag Musik.
Was
und ich
du?
Liebe Konzerte. Afrikanische Musik tatsächlich.
Wirklich?
Weil ich wirklich so, ich bin eigentlich im Herzen sehr afrikanisch. Also ich höre nur afrikanische Musik und Trommeln und sehr viel aus Ghana, sehr viel aus Namibia, Tansania.
Also was man so im Flugzeug als Weltmusik oder so immer
kriegt. Nee, es ist schon sehr gute Musik. Aber ich höre auch sehr viel einfach Female Empowerment, sehr viel Rihanna, sehr viel Beyoncé. Ich bin der größte Beyoncé-Fan.
Ist das so eng? Kennt man sich dann da so mit den Leuten auch?
Ich kenne sie tatsächlich und das war wahrscheinlich der schönste Tag in meinem Leben.
Erzähl, wie war das?
Met Ball. Sie hat ja mal Beyoncé, ich weiß nicht, ob du das Musikvideo kennst, Beyoncé, da waren drei andere Models drin. Da waren Joan, Chanel und Jordan im Musikvideo, das sind alles meine Freundinnen. Und ich war beim Met Ball vor ein paar Jahren und saß mit Chanel und Jordan Dunn am Tisch. Und die hatten gerade das Video gemacht mit ihr. Und dann kam sie rein mit Kim vor sich und irgendwie Jay-Z neben ihr. Und dann hat sie Jordan Hallo gesagt und ich bin wirklich der größte Beyoncé-Fan, schon immer, weil ich liebe, wie sie tanzt, ich liebe ihre Choreos. Ich bin auch mit einer von ihren Background-Tänzerinnen sehr gut befreundet. Und die Arme muss jeden Tag mir alles erklären, was passiert ist mit Beyoncé und ob sie zu spät kam oder was es zu essen gab. Oder sie erzählt mir alles von Backstage. Auf alle Fälle kam Beyoncé vorbei und hat Jordan Hallo gesagt. Und ich bin wirklich so nervös gewesen. Ich dachte, sie geht einfach mir vorbei. Oder eventuell sage ich irgendwie Hallo, aber die Arme muss 20.000 Hände schütteln. Auf jeden Fall kam sie auf mich zu und hat meine Schulter so gehauen und meinte so, hey Tony. Ich so, hi, I'm Tony. Sie nur so, I know. Ich so, hi. Und sie so, no, I know. Und dann meinte sie tatsächlich, I would have loved to have you for the video, but it didn't work out. Ich so,
wirklich?
Ich erst so, no way. Und dann gleichzeitig ich so, fuck, warum hat es nicht geklappt? Zu welchen Erkennten muss ich zusammenschreien? Ich war so sauer. Die Mädels links und rechts von mir essen so ganz normal weiter. Ich so, oh, ich hätte so gerne eine beste Freundin gerade, die mit mir schreit so innerlich, was gerade passiert ist. Naja, und das Video war halt nur farbige Mädels. Also es hat schon Sinn gemacht. Vielleicht habe ich nicht reingepasst, ästhetisch, keine Ahnung. Aber dass sie wusste, wie ich heiße und dass sie mich eventuell haben wollte für ihr Video, das hat mein Leben gemacht. Also ich bin okay. Seitdem kann ich jeden Abend gut schlafen.
Also das heißt, es gibt schon Frauen, die dich dann irgendwie inspirieren.
Ja, Beyoncé ist für mich mein absoluter, ich weiß nicht, wie die Frau alles macht. Ich finde, die ist die talentierteste Frau bei weitem auf der Welt.
Also
ich finde die so talentiert. Ich bin auch riesen Konzertgänger von ihr. Ich follow sie dann durch Deutschland und so. Wenn sie irgendwo
also auch Sachen, die sie außer von Musik macht?
Ja, sie hatte einmal ein Projekt mit Burundi, aber ganz ehrlich, was sie mit der Musik macht, reicht mir schon. Sie gibt mir so viel Energie, egal ob es um meinen Job geht oder ob es um Einschlafen geht im Flieger oder ob es um eine Trennung geht. Ihre Musik gibt mir so viel.
Ich bin ja der größte Jay-Z-Fan insofern.
Ehrlich?
Ich dachte voll. Aber
warst du schon mal auf einem Konzert von den beiden?
Von beiden zusammen noch nicht, ne.
Ich finde ihn auch ganz cool. Also wenn er sie dazu jetzt macht, wie sie ist und ihr die Energie gibt, wie sie so ist, dann finde ich ihn auch toll. Aber im Konzert bin ich immer so, okay, Jake, lass mal ein Baby da. Er ist halt schon so ein bisschen lahm. Er tanzt halt nicht wie sie. Meine Freundin sagt immer, er vergisst seinen Text immer. Okay. Bei allen Proben ist er immer so.
Aber wenn du das so siehst, denkst du dann, okay, was haben die für. Ich meine, die sind ja so mega A-List, total
Influencer. Aber die ist einfach wirklich die süßeste Person. Ich habe sie schon mehrmals kennengelernt. Die ist immer sowas von nett und ruhig und. Die ist tough zum Arbeiten, sagt meine Freundin. Also die ist wirklich so, die guckt sich nach jeder Show abends im Trailer immer noch mal das ganze Konzert an und kritisiert dann alle. Alle Tänzer, alle Musik, alle sich selber, alles. Die ist halt Perfektionistin. Sonst wäre sie nicht so, wie sie ist. Aber persönlich, was ich so gehört habe und wie ich sie so gesehen habe, ist sie wahnsinnig einfach nur nett und süß. Und das habe ich schon von anderen Celebrities wirklich anders gesehen. Aber darum geht es jetzt nicht. Für mich geht es wirklich darum, was sie an Musik macht und wie sie auf der Bühne ist. Und das gibt mir...
Da gibt es noch andere Personen, so, wo du sagst, so krass für dich, impactful?
Ich habe Julia Roberts auf einer Oscar-Party mal gesehen, da ist mir auch das Kind runtergefallen.
Okay, weil du sie auch
hat mit Meryl Streep in der Ecke geredet, da war ich so.
Und dann stehst du da so rum und denkst dir, was mache ich hier eigentlich?
Ja, ich so, gehe ich jetzt auf Klo oder hau ich die aus Versehen an oder dein Quatsch?
Aber wie läuft denn das? Ich meine, du hast, wenn du so jetzt so, bei dir ist es ja jetzt wahrscheinlich kein Name.
Also alle meine Idole sind alles Frauen. Männer interessieren mich immer nicht so.
Aber wenn du die. Jetzt hört man das so, wenn du da so alles kennst, ist jetzt ja irgendwie real. Also ich meine, du hast ja dann wirklich eine Beziehung mit vielen Leuten, Carly Kloss und diesen ganzen Menschen. Ist das einfach, weil es der Job hergibt oder weil man...
Ja, Carly und ich haben beide angefangen bei Calvin, da waren wir 15. Also wir sind wirklich zusammen aufgewachsen Calvin.
Okay, dann ist das so wirklich so gewachsen.
Jeden Tag. Ich war mit ihrer Mama immer unterwegs, weil meine Mama war nicht dabei, ihre war immer dabei, sie hat ihre Lehrer dabei. Wir haben zusammen gewohnt in Paris, der Fashion Week immer. Also die war wirklich, was die Mode angeht, ist sie meine beste Freundin in der Mode.
Okay.
Aber wenn du halt so alle merkst, anderen Leute, die kennt man so, ne? Aber
die kennt man so, unsere Hörer, aber ich jetzt nicht. Also wie ist das so? Man kennt die so, weil man dann im Smalltalk, die auf einer Party irgendwie im Smalltalk...
Ja, man sagt sich Hallo.
Dann hat man irgendwie 1,2 Promille und dann redet man ein bisschen? Oder?
Man redet man ein bisschen und nächsten Tag denkt man so, krass.
Trinkst du Alkohol?
Ja.
Also, da geht das
schon. Wie heißt nochmal der von Bohemian Rhapsody? Mit dem habe ich lange geschnackt dieses Jahr bei der Oscar-Party. Dann ist mir erst danach aufgefallen, dass er den Oscar die ganze Zeit in der Hand hält. Wie heißt der?
Sie verarscht mich.
Nee, wie heißt er noch?
Von Bohemian Rhapsody? Ich weiß auch nicht.
Rami Malek.
Okay. Ja. Okay, Freddie Mercury, ey.
Ja, aber ich bin dann auch wirklich die Party von Madonna, weil dann Oscars ist die beste und sie hat immer, die hat immer richtig gute Tänzer und ich bin meistens mit ihren Tänzern am Tanzen. Ich vergesse dann immer, dass dann die ganzen Leute rumlaufen, aber der Fokus ist dann auch einfach echt Spaß.
Das ist dir auch egal. Also du bist jetzt nicht so.
Man will einfach auch nicht nerven. So, ich war noch nie so starstruck, dass ich irgendwie mit Leuten unbedingt reden wollte. Es ist eher so, ach krass, J-Lo war gerade cool. Ich saß auf J-Los Pelz.
Was?
Ich saß auf J-Los Pelz aus Versehen bei der Oscar-Party und dann kam. Wie heißt der A-Rod? Ihr Mann an.
Ja, der Baseballspieler. Also,
ja, okay. Und hat unter mir drunter den Pelz an. Excuse me. Und das war so schön weich, so ein dicker, weißer Nerz irgendwie. Und dann guckt sie mich nur so an. Und ich so, hey Jay. Weil mein Kumpel kannte sie. Habe ich ihr Hallo gesagt vorher. Aber dann kam er so und hat sie unter mir runtergezogen. Und ich war erst so sauer, so heiß, voll weich. Und dann so, that's my wife's fur. Ich so, oops, I'm so sorry. Und ich so, ich bin dann die ganze Zeit draufgesessen auf dem dicken... Also bei so Partys ist es schon cool, da sind schon immer alle.
Aber du hast dich immer, also sag mal, der Unterschied zu Menschen wie mir ist, du hast dich halt seit 10 Jahren komplett dran gewöhnt, du bist so groß geworden in diesem Umfeld und deswegen ist es nichts Besonderes, weil du denkst, okay, es ist halt die J-Lo, aber whatever.
Glaube ich schon,
halt
das ist, ja, es ist, Also für mich ist es Besonderes, wenn jetzt Beyoncé wahnsinnig sympathisch ist und mit mir irgendwie redet, weil ich sie einfach anhimmel. Aber das ist der Punkt, ich himmel nicht viele Leute an. Ich habe noch nie so Poster gehabt im Zimmer oder irgendwie den Superstar gut gefunden. Oder
Michelle Obama?
Das kam alles, ich habe ihren Mann kennengelernt vor ein paar Jahren und habe ihm ganz und habe ihnen ganz toll erzählt, dass ich sie so toll finde, aber ich habe sie noch nie kennengelernt, leider. Aber wir haben eine sehr ähnliche Initiative. Sie macht sehr viel für Mädels.
Premiere im Podcast, du bist der erste gesagt, Michelle Obama, ich habe ihren Mann kennengelernt.
Jawohl. Michelle ist eine wichtige als Frag.
Okay.
Eva hat ihn auch kennengelernt. Wir waren in Wiesbaden oder so bei so einem Empfang und sie wollte die ganze Zeit Bilder machen von uns und dann höre ich nur, wie der Secret Service sagt, Ma'am, you cannot go through here. Ma'am, you have to stop taking pictures. Und sie hat sich vorgenommen, dass sie ein Bild von mir und Barack kriegt. Hat sie die ganze Zeit so Bilder zu machen und er sieht das so, wie sie mit dem Secret Service kämpft. Das war so ein privates Dinner. Ich wurde ihm vorgestellt, zum Glück, es hat jemand anderes gemacht. Und dann meinte er nur so, is this your agent? Ich so, yeah, that's my agent. So nach dem Motto, so sorry, dass sie so nervt beim Tisch. Und dann hat er so ein bisschen den Leuten gesagt, so ist alles gut, so gut. Hat ihr Hallo gesagt und meinte so, you have a beautiful young lady, both of you, very special young women, mit seiner tiefen Stimme. Und Eva so, und wir beide so, wir sind auf Klo, wir gehen mal auf Klo. Und wir sind auf Klo und wir beide so, weil er so sympathisch, so nett. Also wirklich so jemand, der, wenn jemand nervt am Tisch, dass er nicht sagt, geh mal weg, sondern so, hey, wer bist du denn? Komm mal her.
Sag mal, wie ist denn das? Wo hast du in Wiesbaden?
Erzähl ich diese ganzen Celebrity-Geschichten, als wäre ich so ein...
Wie in Wiesbaden bei einem Dinner einfach.
Nee, der hat so einen Preis bekommen. Oh, was war denn das noch für ein Preis? Baden-Baden, irgend so ein Preis. Okay. Und da gab es danach, es hat erst lange
geredet. Da wirst du auch eingeladen und wirst du auch dafür bezahlt, dass du auch dahin gehst?
Nee,
oder?
Bei sowas würde ich immer hingehen. Es gibt super viele interessante... Ich mache so viel, wo ich keinen Pfennig kriege. Ich würde sagen, fast 50% bei allen Sachen, wo man mich auf dem Magazin oder beim Event sieht, gehe ich hin, weil es gut ist oder weil es mich auch interessiert. Und ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, ach krass, das ist eine Ehre. Oder krass, die Person will ich kennenlernen. Das war also früher nicht so. Früher habe ich nichts kapiert.
Aber Oscar war ich so, zum Beispiel?
Muss ich hin. Oscars interessiert mich, weil da sind viele Leute, die mich auch interessieren, wo ich jetzt, wenn ich einen Regisseur kennenlerne, wo ich eventuell beim Casting bin nächsten Monat, wäre es cool, wenn er mich schon mal kennengelernt hat oder so. Da denke ich schon auch, ey, das ist eigentlich gut für das, was ich machen will. Aber so habe ich vor 5 Jahren noch nicht gedacht. Vor 5 Jahren war ich nur so, ich habe Durst, ich will nach Hause, wo ist mein Auto? Hm. Jetzt bin ich viel mehr da. Jetzt weiß ich viel mehr, ach krass, habe ich Schwein.
Okay, okay. Hm. Wow. Also, wir haben jetzt schon super lange gesprochen.
Sind die immer so lang bei euch?
Normal nicht so lange.
Ah, könnt die Hälfte rausschneiden?
Nein,
bitte alles über meine Ex-Freunde rausschneiden.
Nein, wirklich? Sollen wir aufhören jetzt?
Alles, was ihr gehört habt über meine Ex-Freunde, stimmt nicht.
Aber dein jetziger Freund, wie lange seid ihr zusammen?
Nee, über den reden wir jetzt nicht auch noch.
Okay, dann haben wir jetzt auch.
Wir haben genug geredet über Ex-Freunde.
Alles klar. Hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist? Wir haben über deine...
Der Flohmarkt ist mir wichtig, weil das ist jetzt bald. Und man kann das echt überall weltweit kaufen und 100% geht an meine Foundation.
Also am besten man googelt Supermodel Flea Market Toni Garner, damit es irgendwie
wird's kommen. Kommt. Ich habe auch die URL, glaube ich, supermodelfleamarket.org.
Und wenn sich irgendjemand Sinnvolles austauschen möchte oder unterstützen möchte bei deinen Afrika-Projekten, woran kann man sich da wenden?
Es gibt auf meiner Webseite eine E-Mail. Die wird auch von mehr Leuten gecheckt außer mir. Das heißt, es wird gelesen. Alles andere, was Instagram bei mir passiert, lese ich nie. Ich bin so schlecht. Ich gehe meine DMs einmal im Monat durch oder so. Also Foundation ist besser.
Und wenn man mit der
Arbeit... Ich hoffe, jetzt kommen die ganzen Klamotten-Kollaps nicht auch dahin, meine arme Mutter.
Ach, die macht
das? Weil ich lese alles nicht. Ja, ein paar andere Leute noch. Also es wird schon gelesen.
Okay. Toni, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Fürs
vielen
Vorbeikommen.
Ich hoffe,
unfassbar.
Ich hoffe, es muss nicht zu viel rausgeschnitten werden. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich versuche immer sehr gut zu... Ich habe ja mal Sprachtraining haben müssen, weil ich so schlecht geredet habe auf Deutsch. Weil ich alles vernuschel.
Das ist ein Quatsch,
ey. Nee, es ist so.
Podcast lebt davon, authentisch zu sein. Okay. Das ist wirklich kein Problem. Also es war gigantisch. Es war. Ich fand's super. Vielen Dank. Ciao.
Erstmal ein Gelo Revoice nehmen.
Ja, genau.
Hashtag Ad. Ja. Hashtag, ihr könnt mir jetzt Geld zahlen.
Ciao.
Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18-Jährigen jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey47 so besonders findet. Max.
Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben.
Aha, und was hast du da mitgebracht?
Meinen Favoriten, den Monkey47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.
Okay, und das schmeckt dann?
Auf jeden Fall. Beim ersten Schluck spürst du direkt die Wacholdernote, frische Zitrusnoten und eine leichte Pfefferschärfe. Für mich ist es genau die Balance dieser Aromen, die den Gin ausmachen.
Und gibt es noch was über Monkey 47 als Brand zu sagen?
Ich meine, du siehst es ja schon am Apothekerdesign der Flasche. Die Brand ist mit super viel Liebe gestaltet. Vom Etikett bis hin zur Website, die aussieht wie eine alte Zeitung. Da wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Monkey 47 bereits zum 8. Mal in Folge als Top-Trending-Gin-Brand ausgezeichnet wurde.
Also an alle, probiert Monkey 47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey 47, Monkey 47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast.